Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und eventuell auch bei YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer. Das machen wir kurzfristig klar, ob die Technik das mitnimmt, das Video oder nicht. Momentan schaut es gut aus, aber das werdet ihr dann an den Videoscreens sehen, wenn es gut ausschaut. Wenn nicht, seht ihr es dann nicht. Ja, heute zu einer weiteren Folge der Interviews for Future und zwar mit Arturas von der Klimaliste Sachsen. Hi, Arturas.
Grüß euch, grüße dich.
Also, ja, erstmal, was du zu dir jetzt nochmal vielleicht deine Rolle in der Klimaliste noch so ein bisschen, wer du bist, dass wir einfach ein bisschen genauer wissen, mit wem haben wir es zu tun?
Also, ich bin jetzt seit Oktober 2020 Mitglied bei der Klimaliste. Klimaliste Leipzig hieß die am Anfang. Und wir haben die dann umgewandelt in Klimaliste Sachsen, weil wir gedacht haben, na gut, okay, wir machen erstmal Landesstrukturen, bevor wir jetzt anfangen, hier so Ortsverband aufzumachen. Also, sind auch Leute dann dazugekommen aus Dresden, einer auch aus Zwickau. Und auch Leute aus Halle, witzigerweise, sind dann auch gleich dazugekommen, weil in Sachsen-Anhalt gab es halt gar nichts. Und da haben die gesagt, naja gut, Leipzig ist nicht so weit weg. Und ich bin seit Januar Sprecher. Wir haben das nicht mit Vorstand gelöst, wir machen das mit Sprecher. Vom Verein. Parteistatus haben wir erstmal noch nicht. Genau, wir sind erstmal jetzt noch so ein Verein wie in Hessen. Klimaliste Hessen zum Beispiel oder Klimaliste Rheinland-Pfalz sind auch Vereine.
Okay, also gemeinnütziger Verein, oder?
Nee, gemeinnützig nicht, das musst du dir ja extra anerkennen lassen. Also du kannst nicht einfach so sagen, das ist gemeinnützig, sondern da ist nochmal ein extra Prozess hinten dran. Denn erstmal nur ein Wählerverein Also wir haben da jetzt noch keinen gemeinnützigen Status. Wir wollen eigentlich, das Zielsetzung ist eigentlich, dass wir Partei werden, also deswegen waren wir jetzt mit der Gemeinnützigkeit eh nicht so hinterher.
Okay. Naja, und andererseits, wenn man schaut, was alles gemeinnützig wird in unserer Welt, da weiß man gar nicht, ob man damit dabei sein will.
Ja, wo das auch wieder aberkannt wird, ne? Attack und so.
Ja, das auch, ne? Foodwatch, glaube ich, oder? War da nicht auch was?
Nee, nicht Food, kann sein. So in die Richtung. Aber ja, bei Attack war das so für mich das einprägendste Beispiel immer.
Und Eike e.V. ist, glaube ich, immer dealt damit. Falls die Eike e.V. was sagt, das ist der Think Tank hinter der Klimapolitik der AfD. Also kann man immer erwähnen, weil die sich gerne verstecken, Eike e.V., E-I-K-E, wie die Eike e.V., heißt Europäisches Institut für Klima und und Entwicklung, glaube ich. Es ist halt ein Institut, ist ähnlich wie in Schleswig-Holstein, glaube ich, dieses Umweltschutzinstitut, das einfach nur, oder Umweltschutzverein, der einfach nur die Nord Stream 2 durchpeitschen will, von der Manuela Schwesig, glaube ich. Aber da will ich jetzt auch nicht so viel Falsches sagen. Das kam jetzt so. Naja, also auf jeden Fall, ihr wollt eine Partei werden. Das
ist genau, also was heißt, wir wollen? Also die Klimaliste hat sich ja gegründet 2019 in Erlangen, eigentlich für Kommunalwahlen in Bayern. Und dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Also die wollten eigentlich nur Grassroots bleiben und nur kommunaler Ebene, keine Landtagswahlen, keine Bundestagswahlen. Die wollten eigentlich so ganz von unten, so ganz lokal quasi. Das ist auch gut, das hat auch seine Vor- und Nachteile. Wollten die da aktiv werden. Und dann kam das mit Baden-Württemberg, dass die zur Landtagswahl antreten wollen. Da sagt man, ja okay, Rheinland-Pfalz wollte dann auch antreten. Die müssen aber keine Parteistatus erlangen, Baden-Württemberg schon. Also die sind schon Partei. In Berlin heißen wir komplett anders, da heißen wir Radikal Klima und die haben auch Parteistatus. Mhm. Ja, witzig.
Ja, es passt und zu Berlin.
Und unsere Leute, die damals mitgemacht haben, November sind die dazugekommen, dann zwei Leute, das war einmal Jens und einmal der Hans Ludwig, sind dazugekommen, wollten eigentlich bei uns mitmachen und wir haben gesagt, naja gut, eigentlich Quatsch, wenn ihr jetzt bei uns mitmacht, obwohl ihr aus Halle seid, deswegen macht da so ein eigenes Ding. Wir können uns zusammen treffen, wir können uns zusammen unterstützen und wir unterstützen die jetzt auch bei den Landtagswahlen. Für den 6.6. sind die ja in Sachsen-Anhalt und die mussten jetzt auch für die Landtagswahlen Parteistatus erlangen und haben wir auch gemacht im Februar. Sehr geil. Und ja, genau, da war ich jetzt auch Gründungsmitglied. Also deswegen, es gibt schon Parteien bei den Klimalisten, es gibt nur noch keine Bundespartei, also keine übergeordnete Partei, wo wir jetzt als Landesverband mit rein integrieren.
Also quasi ist eine Grundidee, die sich jetzt einfach institutionell quasi sortiert und schaut, also kann man ja zum Beispiel Baden-Württemberg als Testballon sehen, wird sowas überhaupt angenommen oder nicht, oder wie auch immer, ne? Und oder wie funktioniert es auch intern und so weiter, gibt es bestimmt noch viel zu sagen. Ja,
muss auch parteiinterne Strukturen irgendwie aufbauen, und genau, da ist das mit Baden-Württemberg eigentlich ganz gut gewesen, um da jetzt mal ein bisschen zu schauen.
Genau. Ja, und dann hat man ja auch die Schultern, auf die sich verteilt. Irgendwann kommen halt mehr dazu. Und je kleiner, desto einfacher zu handeln das Ganze. Und je größer, desto mehr Leute braucht es dann letztlich. Und die müssen verlässlich sein. Das ist ja nochmal so ein Punkt. Nicht nur motiviert, aber halt auch motiviert. apropos Motivation. Was ist denn die Grundmotivation? Also je nachdem, für wen du sprechen kannst. Also gerne auch Klimalisten außerhalb von Sachsen, aber jetzt vor allem Sachsen, wo du ja drin bist. Ist jetzt auch keine Fangfrage, sondern einfach mal um die persönliche Tonallage zu sehen.
Ja, klar, also das ist kein Problem. Also für Sachsen kann ich schon relativ genau sprechen. Ja klar, Klimawandel, Klimakatastrophe, die drohende Untergang der Menschheit und so. Also das waren so die Hauptmotivation. Und halt der Mangel an resoluter Überzeugung von der bestehenden Politik. Einfach wo wir sagen, na gut, also die sind viel zu, die weichen der Frage irgendwie aus und sind. Gerade Corona hat ein bisschen so gezeigt, was man eigentlich alles machen könnte und was eigentlich politisch durchsetzbar wäre, wenn man den politischen Willen dazu hat. Mhm. Und bei der Klimakrise wird das komplett, also das wird nicht so behandelt wie die Corona-Pandemie. Also obwohl das eigentlich die viel bedrohlichere Szenarios und das viel bedrohlichere Ausgangslage, weil das wird nicht besser, das werden wir jetzt mit einem Impfstoff oder mit irgendwelchen Maßnahmen wieder hinbekommen. Mhm. Oder sehr, sehr schwierig. Aber bei der Klimakrise, da macht man halt deutlich weniger. Und das war so die Grundgedanke von uns, dass wir sagen, die Politik macht einfach viel zu wenig, macht dort viel zu kleine Brötchen, viel zu kleine, viel zu zaghaft. Und halt die Klimakrise ist echt bedrohlich. Also wenn seit dem Hitzesommer 2018 weiß jeder, das wird uns auch treffen, das wird jetzt auch hier kommen. Und so war auch eigentlich die Grundintention oder zumindest die Grundmotivation, quasi da was Eigenes, also so in die politische Ebene zu gehen, auch in Sachsen-Anhalt. Also mit den Jungs, für die kann ich auch so ein bisschen sprechen. Also da bin ich ja auch Gründungsmitglied, deswegen treffen wir uns jede Woche, also es ist, da kann ich auch was sagen.
Also wenn du jetzt was Falsches sagst, kriegst du es dann direkt aufs Brot geschmiert und dann können wir es gleich wieder intern klären. Eine rein, sehr gut. Also bei euch geht es noch ein bisschen rot zu.
Ja. Genau.
Natürlich, quasi. das drängt mich natürlich direkt zu einer Frage, die ich mir ein bisschen weiter hinten dran gehangen hat, aber ich denke mal, das Thema vielleicht immer wieder aufkommen. So, ich frage jetzt mal aus der mittelständischen, sich mit dem Klimathema nicht besonders beschäftigenden Sicht, so ja, wieso müsst ihr euch dann da jetzt gründen? Ihr könnt doch eh die Grünen wählen, gibt's doch schon.
Ne? Ja, gut, also gerade die Grünen ist so ein bisschen, das Pendant zu zaghaft und gerade, die versuchen halt Regierungspartei zu werden. Das ist total okay und ich kann die auch irgendwie nachvollziehen in ihren Überlegungen. Ich will die auch gar nicht irgendwie dissen oder sonst irgendwie oder besonders jetzt hier runter machen. Also das auf keinen Fall. Da gibt es ja ganz andere Kandidaten hier, Marke die CDU, Marke die AfD, die teilweise ja noch sogar den Klimawandel leugnen. Also deswegen, die Grünen sind ja schon irgendwie auf der Seite, ja, da müssen wir was machen, aber halt so diese Verbote und quasi zu sagen, nee, das müssen wir jetzt auch ein bisschen das schädliche Verhalten oder das selbstzerstörerische Verhalten, das wir jetzt so als Gesellschaft an den Tag legen, das müssen wir irgendwie ein bisschen sanktionieren oder zumindest eindämmen. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung, nie so richtig dahinterher und versuchen das irgendwie so ein bisschen auszuklammern, dieses Ganze, dass wir halt Fleisch muss halt teurer werden zum Beispiel. Oder Fliegen muss halt teurer werden. Das kann nicht so weitergehen, dass Kerosin jetzt hier steuerbefreit ist. Und das sind die halt, also gefühlt sind ja die Grünen ein bisschen zögerlich. Die versuchen halt durch mehr Geld und mehr Finanzmittel das Gute so weit zu fördern, dass das Schlechte dann irgendwann von selber abebbt. Und das ist nicht unser Duktus. Also da sind wir, da haben wir keine Zeit mehr für sowas. Das könnten wir machen, hätten wir so in den 90ern angefangen. Mhm. Da wäre das wahrscheinlich gegangen, da wäre das eine feine Sache gewesen. Wären wir einen ganz smoothen Übergang quasi hier reingelaufen, aber jetzt ist es eigentlich viel zu spät. Jetzt muss man eigentlich schon quasi sich für die Klimakrise, also für die Katastrophe im Prinzip wappnen, also ne, mit den Maßnahmen, die man so hat. Tröpfchenbewässerung in Franken und so. Und quasi gleichzeitig, ja, weil das wird kommen, ja, und gleichzeitig die Klimakrise so maximal dieses schädliche Verhalten, dieses wirklich selbstzerstörerische Verhalten, wie ständig Fleisch essen und Milch trinken, als wäre es Wasser aus dem Wasserhahn, das muss irgendwie ein bisschen aufhören.
Ja, genau, da bin ich ja total bei dir. Jetzt interessant ein paar Sachen. Also einerseits, du sagst auch was, kann ich auch voll nachvollziehen, man sagt, die Grünen sind ja jetzt nicht schlecht, aber sie trauen sich nicht genug, um es jetzt mal so ein bisschen verkürzt zu sagen, den Wählern gegenüber sich trauen. Ne? Also dem Wähler auch zu sagen, hey, dein scheiß SUV, den kannst du jetzt mal gleich wieder verkaufen, der wird ab nächste Woche verboten, um es mal überspitzt zu sagen. Damit wird man halt auch nicht Regierungspartei. So erstmal, also damit wird man wahrscheinlich noch eine Weilchen Nischen stecken bleiben, aber andererseits ist natürlich das wichtig. Deswegen ist es wahrscheinlich für euch auch eine wichtige Frage und eine sehr relevante Frage und deswegen auch, wie denkt ihr darüber, wie macht ihr das, wie kommuniziert man einer Gesellschaft, die halt einerseits nicht krisenerprobt ist, außer Corona jetzt ein bisschen, und überhaupt nicht krisenfreudig ist und vor allem verdrängungsfreudig ist, wie kommuniziert man diese politischen Maßnahmen, die nötig sind und auch dieses Drama, dass wir selbst, also auch die Schuld letztlich, die wir haben, um dann eben diese Entwicklung zu erreichen, dass Klimapolitik sinnvoll ist.
Ja, was heißt sinnvoll? Eigentlich notwendig. Also,
ja, notwendig, klar, aber was notwendig ist, war noch nie die Messlatte der Menschen, ne? Also sonst würde man nicht da stehen, wo wir heute stehen.
Ja, gut, also ja, ne, das stimmt schon, also aber wie kommuniziert man das? Na, durch Aufklärung, ganz klar, und na, durch Akzeptanz muss man ja irgendwie sich jetzt abholen von den Leuten. Ein Weg ist sowas wie demokratische Prozesse fördern, mehr direkte Demokratie, mehr Einbezug von Menschen. Ich glaube, einen anderen Weg wird es da jetzt nicht so einfach ohne weiteres geben, dass man hier Leuten sagt, hier, wir machen jetzt so einen Bürgerrat mit 100 Ausgewählten, gerade zum Thema Klima. Und die sollen jetzt Maßnahmen beschließen, die sollen jetzt Maßnahmen festlegen, die sollen da ein bisschen schauen und dann nimmt man das und sagt, na, das haben die Leute so gesagt. Oder man macht halt mit Referenden, mit solchen, in der Schweiz, so ein Referendum zu den einzelnen Themenblöcken, Ausgleichsmaßnahmen und so weiter, dass man da vielleicht, man wird jetzt nicht alles schaffen, man wird jetzt auf keinen Fall super jetzt hier eine Welle der ökologischen Bewegungen jetzt lostreten, aber es werden ein paar Sachen durchkommen und das ist ja schon deutlich mehr als jetzt nochmal die 10.000. Debatte über, brauchen wir das Tempolimit? Also, das sind so kleine Brötchen, die kommen, hör doch auf. Also Transformation sieht anders aus.
Genau, also ich meine, Tempolimit ist jetzt nicht das kleinste Brötchen, ist jetzt nicht das Hauptbrötchen, aber ist es halt, also man braucht darüber nicht debattieren. Also die Zahlen liegen auf dem Tisch, ja, Tempolimit sinnvoll, eigentlich nicht sinnvoll, weil wir einfach keine Autos mehr nutzen sollten. Und dann brauchen wir es nicht mehr. Aber gut, also in der Sicht. Ne, also viele Sachen sind natürlich, also du meinst quasi, dass ihr jetzt kein Interesse mehr daran habt, über Dinge noch zu diskutieren, die schon erforscht, ausgediskutiert sind und nur einfach nicht wahrgehaben werden wollen. Sozusagen.
Genau, ja. durch so ein Referendum, wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht, sagt hier, also jetzt Tempolimit zum Beispiel, man macht das jetzt eine Volksabstimmung dazu und sagt, Tempolimit wollen wir einführen, dann kommt das mal in die Medien, dann ist das quasi 2 Monate, ist das so ein bisschen heiß diskutiert, dann hat jeder seine Meinung hat jeder schon vorher schon getroffen und dann ist dann endlich mal fertig, dann ist da endlich mal irgendwas und wenn das nicht kommt, weiß aber auch Bescheid, dass die Mehrheit der Leute das nicht wollen und dann fehlt da Aufklärung, da fehlt da quasi so ein Verständnis dafür. Aber da weißt du, woran du hängst. Und dann hängst du nicht an der CDU, dann hängst du nicht an hier irgendeiner übergeordneten Macht, die dich da jetzt leitet, sondern die da oben haben das verhindert. Sondern nein, nein, das waren deine Mitmenschen. Deine Mitmenschen haben gesagt, nein, Tempolimit ist nicht. Aber zumindest kommen wir da, also aus meinem Empfinden, kommen wir da mindestens ein bisschen voran. Also da,
wie ist das denn?
Also das ist unser Grundgedanke, dass wir versuchen jetzt so das Ganze zu verbinden.
Naja, ich sag mal, dieses bisschen Vorankommen, das haben wir, glaube ich, alle, die wir uns irgendwie ums Klima kümmern, dass wir immer, ja, da bin ich wieder ein bisschen vorangekommen, während der CIO von irgendeiner Waffenproduktionsfirma sich sagt so, oh geil, habe ich wieder einen Krieg angeleiert. So, ne, also das ist natürlich, da müssen wir schon die kleineren Blümchen irgendwie für die Freude pflücken, keine Frage, aber trotzdem macht es ja Sinn. Also wollt ihr quasi auch wieder die Verantwortlichkeit, die wir also in Deutschland sehr exorbitant als Volk ja gerne abgeben, der Staat muss, wieder zurückzuholen, so folgen und sagen so, hey, okay, nee, also was wir verbockt haben, das müssen wir auch mal selber wieder sauber machen und können nicht immer sagen, Mami, mach alles für uns und wenn Mami Mist baut und wir mitmachen, ist nur Mami schuld.
Das ist halt so eine Opferhaltung, die wir uns gerne einkuscheln, so ein bisschen. So die da oben oder die Medien oder, also das ist auch gerade im Osten halt ein Riesending immer so, das ist immer so die anderen,
DDR,
sind eigentlich hier die Guten und die hart arbeitenden, rechtschaffenden Leute, die eigentlich hier total Knorke sind. Aber die da oben oder die anderen, die haben das quasi uns hier quasi manipuliert oder sind alle korrupt oder sonst irgendwie. Sehr geil. Andreas Seidel. Genau, also das ist immer so eine Opferrolle, die wir uns ziemlich leicht begeben und dann möchte ich ein bisschen ja auch die Leute rausholen oder würde ich mich freuen, wenn wir das schaffen, die da ein bisschen rausholen.
Okay. Die Nachricht musst du checken, ist dringend wichtig, oder? Check ruhig. Ich muss auch mal kurz meinen Notizblock checken, was denn als nächstes so in die Stille reinfällt. Ihr habt 10 Forderungen. Also 10 Hauptforderungen.
Ja, witzig. Die mussten wir aufstellen für ein Wahl-O-Mat. Also die Leute in Sachsen-Anhalt haben quasi eine Anfrage vom Wahl-O-Mat bekommen. Hey, was sind eure 10 Hauptforderungen? Und gib mal euer erstes so Programmentwurf raus, damit wir schon mal so ein bisschen gucken können, ob wir noch eine spezielle Frage stellen können, wollen. Mhm. Und da haben wir natürlich so versucht, so Sachen rauszuhauen, die auch quasi niemand anders so richtig anspricht. Also so gerade dieses Polizeigesetz zum Beispiel, dass wir quasi eine unabhängige Polizeiinstanz haben möchten, die Polizei auch überwacht. Also das war auch zugeschnitten für die Landesebene, weil der Wahl-O-Mat ist ja für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Und genau, und da haben wir das quasi wir wollen eine Polizei für die Polizei haben. Wenn man Probleme hat mit einem Bürger, ruft man die Polizei. Wenn man quasi ein Verhalten von Polizisten sieht, die man quasi arg bedenklich findet, man kann es ja nicht einschätzen, man ist ja kein Jurist, ob das okay ist oder nicht, dann ruft man die Polizei der Polizei. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie in England, gibt es das ja auch, so eine unabhängige Polizeiinstanz, die man da zuschalten kann. Und das hatten wir auch mal auf dem Schirm, weil, ja, okay, das ist so etwas, was, ja, zumindest sehen wir das als total was Positives. Und das ist was skandalhart für Landesrecht. Das kann der Freistaat oder Sachsen oder halt das Land Sachsen-Anhalt ohne weiteres beschließen. Das waren so die Grundgedanken zu diesen Forderungen. Also das sind jetzt nicht unsere Haupt- oder unser Main-Fokus. Das war quasi auch ein bisschen so ein strategisch. Ja. Wie strategisch wir halt auch sein können. Strategisches Grundverständnis, dass wir sagen, okay, wir nehmen mal ein paar Sachen, die anderen auf jeden Fall nicht machen würden. Also selbst die anderen etablierten Parteien.
Okay. Ich meine, mit Horst Seehofer werde da keine Koalition eingehen können mehr. Das ist, glaube ich, jetzt durch. Aber will man das? Ja. Naja. dann habt also diese Herausforderung, ist quasi wirklich jetzt. Okay, jetzt sind wir mal da abhaken. Was sind denn eure Kernforderungen jetzt wirklich? Also wenn man sagen würde, so klar, Klimaschutz, ne? Also es reduziert ist vielleicht das falsche Wort, aber es kumuliert sich, fokussiert sich auf tatsächlich Umweltschutz, Klimaschutz und in Sachsen natürlich Sachsen.
Ja, genau. Also das, aber jetzt das ist großartig.
Will noch jemand dabei sein bei uns?
Nee. Also die Hauptforderung, also generell, ja klar, Klimaschutz ist klar, der Name sagt schon, impliziert es ja schon quasi,
klar, logisch,
wofür wir auch mehrheitlich stehen. Das quasi das Endziel, das wir verfolgen, also hier 100% erneuerbare Energien, autofreie Innenstädte, das sind aber auch Sachen, die Grünen gut finden, aber auch quasi so Verteuerung von Fleisch, also von Agrarprodukten, dass tierische Produkte teurer werden und dafür aber auch pflanzliche Produkte oder Produkte, die nicht die Umwelt zerstören oder hier Ammoniak in den Boden eintragen und sonst sowas, unheimlich günstig werden, also niederschwellig werden. Dann hier Renaturierung der Wälder, also dass man sagt, hey, die als riesiger, gewaltiger CO2-Speicher, der Wald fungiert ja dahingehend, dass man sagt, ja, man muss hier schauen, dass das auch hitzebeständig wird, dass man da auch quasi Baumarten reinpflanzt, die jetzt auch mit großen Trockenheiten klarkommen. Also das ganze Paket so, Naturschutz, Klimaschutz und so weiter, Innenstädte, dann bauen ist nochmal so ein Thema und halt der Prozess. Der Prozess ist halt Demokratisierung, Akzeptanz schaffen in der Bevölkerung, den Dialog fördern und halt auch die Leute ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus da rausholen, hinterm Ofen hervor, dass man sagt, nee, da machen wir hier so eine Abstimmung, das müssten wir auch eigentlich machen, damit die Leute jetzt da auch das von den Leuten mitgetragen wird, weil das war dann unsere Entscheidung und nicht mehr von irgendwem. Und das ist auch so ein, aber das ist noch so eine Main-Forderung von uns, also gerade diese Demokratisierung und mehr direkte Demokratie. Das ist neben Klimaschutz eine unserer anderen Hauptforderungen, weil das der Prozess ist, in dem wir quasi die Ziele erreichen können.
Also wenn man jetzt sagt, das Klima ist rein technisch zu retten, was würdest du antworten?
Rein technisch, also nur mit Technologien, oder?
Genau.
Genau, also nee, das ist Quatsch. Also es ist ein soziales Problem und auch ein gesellschaftliches Problem, das wir haben, dass wir einfach zu viel verbrauchen, dass wir auch zu viel Ressourcen verschwenden, dass wir auch zu viel konsumieren teilweise und nur mit Technologien das zu bewältigen, das glaube ich, das wird nirgendwo hin. Das wird uns nicht retten. Also es ist auf jeden Fall ein Baustein, also erneuerbare Energien, Speicherung, Übertragung von Elektroenergie, das ist total wichtig, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, um das zu realisieren, um eine moderne Gesellschaft am Laufen zu halten und trotzdem das Klima zu retten, aber ich glaube, dass nur mit Technologien, das wäre eine Milchmädchenrechnung, wo man sagt, ja, das passt, da wird schon einer irgendwann mal irgendwas erfinden.
Ja, Christian Lindner kann man da, glaube ich, alle 5 Minuten zitieren, wenn es um sowas geht. Was muss man dann machen, also zusätzlich, oder beziehungsweise was ist zusätzlich? Also ist die Technologie ein Zusatz zu einer gesellschaftlichen Transformation oder umgedreht? Oder sind das zwei Säulen, die mal wie zwei Beine im Ausgleich zueinander stehen? Wie würdest du persönlich das vielleicht oder auch aus Sicht der Klimaliste vielleicht euren Fokus, also ist er dann vielleicht mehr gesellschaftsverändernd, weniger technisch oder andersrum?
Ja, ich glaube, Techniken haben wir eigentlich genug. Also das wäre auch mehr, die Technologien haben wir eigentlich, um uns selber hier aus zu retten. Es fehlt jetzt nur der politische Wille und auch der gesellschaftliche Akzeptanz und Einsicht dazu. Und ja, das ist mehr so eine parallele Entwicklung. Und ich glaube, also teilweise sind die Menschen, also wenn man die Leute fragt zu bestimmten Themengebieten, wie Waldschutz zum Beispiel, weil den findet jeder gut. Also ich glaube, wenn man da, ja wirklich, also selbst Faschisten finden den gut.
Ja,
wenn man da hat so Hardcore, das ist total verrückt, wie sie argumentieren, also warum sie den Wald gut finden, ne, weil es deutscher Wald ist oder so ein Kram. Oder hier Evangelikale oder Katholiken, die sagen, ja, nee, das ist Gottes Schöpfung. Das ist jetzt eine Argumentationsweise, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich auch total, also nee, no offense, aber okay. Mhm. Aber zumindest auf jeden Fall sind die dafür, für die Maßnahmen, Schutz des Waldes, da ist die Mehrheit der Leute dafür. Deswegen glaube ich, dass teilweise schon die Leute weiter sind als die politischen Maßnahmen, die wir quasi gerade umsetzen.
Ja,
und deswegen glaube ich, dass das könnte man hier quasi so ein bisschen... Ja, so einen kleinen Befreiungsschlag in Sachen quasi progressiven Maßnahmen erreichen durch eine Demokratisierung. Und ja, aber generell, die Leute müssen auch irgendwie mit abgeholt werden. Die müssen einen Schritt halten. Also die gesellschaftliche Entwicklung muss ein bisschen Schritt halten mit der technologischen. Und ich glaube, die ist halt ein bisschen, die ist noch ein bisschen hinten dran.
Also hieße das dann jetzt technologische Entwicklung? Wenn wir jetzt mal sagen, wir sind auch schon da, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, jetzt mal auch ein bisschen den Ball flach halten und mal der Gesellschaft Zeit geben, da hinterherzukommen oder jetzt richtig Gas geben bei der Gesellschaft?
Eigentlich richtig Gas geben bei der Gesellschaft. Also der Zeit, weiß nicht, dieses Verzögerungstaktik, ich glaube, das hilft nicht weiter. Also ich hier dieses konservative Ding, so ja, wir müssen jetzt hier Entwicklungen so lange so aufhalten, bis auch der Letzte im Dorf verstanden hat, worum es jetzt geht, das ist, glaube ich, nicht zielführend. Man muss proaktiv auf die Leute zugehen und ein bisschen auch die abholen. Man muss auch, ja, das ist viel mit Klinken putzen, viele hier Sitzungen mit den Leuten im Dorf oder in so einer Gemeinde. Ja, hier so eine Windkraftanlage, die ist nicht böse, die ist nicht schlimm. Ihr kriegt sogar jetzt hier quasi so ein bisschen, kriegt da ein bisschen was raus. Werdet da auch nochmal ein bisschen gefördert jetzt, weil da diese Windanlage steht zum Beispiel. Also da muss man ziemlich viel Energie reinstecken, das sehe ich auch so, aber das ist ja keine Entschuldigung dafür jetzt zu sagen, naja gut, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wäre, glaube ich, fatal.
Klar, ich meine, Der einfachste Weg für uns die nächsten 10 Jahre ist, den Klimawandel zu ignorieren. Das ist klar. Aber der einfachste Weg ist vielleicht nicht der sinnvollste. Dass man da
ein bisschen grillen, nochmal ein letztes Abgrillen machen und dann machen wir zu.
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Fleisch von Tönnies holen will, dann habe ich es nicht so weit, wie wenn ich zum guten Metzger möchte. Da muss ich mindestens 3 Minuten länger laufen. Also allein das schon. Und wenn es dann noch was Vegetarisches sein muss, also wenn ich in einen Bioladen möchte, dann muss ich in eine andere Stadt, also ich persönlich. Und da sind wir natürlich bei diesem Dings, also der Mensch hat eine Tendenz dazu, ist übrigens sehr interessant erforscht, dass er eine Tendenz dazu hat, immer das Leichte, den leichten Weg zu gehen. Und jetzt ist der schwere Weg der einzige, der uns hilft. Seht ihr da, was für ein Ansatz? Also es klingt alles sehr, sehr nach Bildung, was ihr da vorhabt. Also durchaus politisch natürlich, aber halt die Leute mitnehmen, den Leuten auch mal erklären, den Leuten Verständnis aufzeigen. Ne?
Ich glaube halt so gerade so die Bewegung, also die Klimaschutzbewegung und in ihren verschiedenen Facetten und Ausführungen, die machen ja eigentlich auch schon diese Bildung, diese Aufarbeitung, diese kulturelle Aufarbeitung von der Klimakatastrophe. Also die machen das ja eigentlich für uns mehrheitlich. Natürlich wollen wir da auch mitmachen, natürlich tun wir unseren Beitrag. Aber die machen eigentlich das Main Ding, dieses ganze durch Demos, durch quasi Beiträge, durch durch Studien und so weiter. Da kommen eigentlich dieses ganze Verständnis her und die politische Partei, also wir sind eigentlich nur die ausführende Kraft, die das versucht, ein bisschen in die Parlamente reinzukriegen und halt auch den Diskursverschiebung innerhalb der Parteienlandschaft, also innerhalb des politischen Systems und so fort zu treiben. Also wie gesagt, das Kulturelle, das erfolgt eigentlich ein bisschen außerhalb unseres Rahmens.
Okay, also ihr seid die Partei, die dann grüner als grün ist. Also grün ist ja keine Richtungsangabe, ist nicht jetzt links von links oder rechts von rechts gesagt oder rechts von, das ist ja Quatsch, aber in diese Richtung gedacht, also das was die, nee, das sage ich jetzt nicht.
Ich weiß, was
man sagt. Genau. Eine Analogie, sozusagen. Wie seid ihr denn dann aufgestellt? Also seid ihr dann jetzt als Personen eher interessierte Leute? Seid ihr politisch erfahrene Leute oder auch nicht? Seid ihr ich kann ja auch nichts dagegen, dass sage ich nichts gegen Quereinsteiger. Ich bin selber in allem, was ich tue, Quereinsteiger mehr oder weniger. Ich finde sowas gut, weil man dann andere Kompetenz mit reinbringt. Aber nur jetzt mal einfach so als Frage, weil es sich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Setzt ihr euch so zusammen?
Also die meisten von uns, also witzigerweise sind ganz unterschiedlich in Sachsen-Anhalt und in Sachsen. In Sachsen sind das mehrheitlich so Ingenieure, Juristen, Ingenieurinnen von der Bahn und hier von Parents for Future, die Ärztinnen, also das wirklich, also das sind wirklich breit gefächert, aber das sind mehr so, ja, die Admins haben auch zwei, war wunderschön, das zumindest dieses Thema musste ich mich niemals, um die IT-Technik musste ich mich niemals kümmern, war eine feine Sache. Puh,
zum Vorteil.
Also, aber ja, ne, das sind so Fachexpertise, so mehr oder weniger, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Richtungen. Das finde ich auch ganz cool. Und die Leute aus Sachsen-Anhalt, witzigerweise, das sind alles Studenten. Also da ist eine Biologin, ein Landwirt und der Rest sind Studenten. Das ist ganz krude, ich weiß nicht, wie das, also das ist wahrscheinlich Würfeln, das war einfach jetzt Zufall. Wer sich hier gemeldet hat, wer von den Klimalisten erfahren hat, wer jetzt quasi gerade auf dem Sprung war und gesagt hat, ja, ich möchte hier quasi mich irgendwie politisch engagieren, sehe dort meine Möglichkeiten. Politische Erfahrung, ich sehe das immer so ein bisschen, ich erwärme mich immer so dagegen zu sagen, ja, ohne politische Erfahrung sollte man nicht in die Politik gehen oder erstmal irgendwie seine Sporen sich verdienen bei irgendwem anders. Ich glaube, die Demokratie ist eigentlich für die Leute da und ich glaube auch zum Teil haben wir diese Probleme, weil das so ein abgeschlossener Zirkel ist, gefühlt von den Profi-Politikern. Aber wir haben jetzt relativ wenig, also was heißt wenig politische Erfahrung, wir haben noch nie, also viele von uns haben noch keine Ämter besessen und manche aber schon, im Stadtrat und auch hier Michael Rost von den ehemaligen Grünen, das ist hier in Sachsen-Anhalt, haben wir den akquirieren können. Der war Gründungsmitglied, glaube ich, bei den Grünen aus der DDR. Der ist jetzt hier quasi mit bei, also der ist da ganz, ganz Feuer und Flamme für uns. Puh, ja, also es gibt schon, ja, sagen wir mal, politisch erfahrenere Leute, und es gibt auch Leute, die sind komplett Quereinsteiger, die da jetzt mit politischen, mit Ämtern noch nie so richtig was haben.
Naja, unser lieber Herr Scheuer ist ja auch politisch erfahren, da sieht man mal, dass das nicht unbedingt was heißen muss. Also.
Ja. Also auf jeden Fall lustig, also ist natürlich, auf jeden Fall unterhaltungswert.
Ja gut, unterhaltungswert auf jeden Fall. Ist ja wie, also Scheuer ist ja quasi wie der Berlusconi, lustig, aber eigentlich völlig fehl am Platz. Oder Trump. Ja. Na, also war ja auch. Aber gut, das heißt, ihr seid ja eh in einem Ermittlungsprozess, ne? Also das heißt, ihr guckt ja wahrscheinlich auch hier und da, was passiert in der Politik, und interessiert euch dann auch ein bisschen mehr für Prozesse, die da laufen, weil man will sich dem natürlich sicher nicht unterwerfen, aber auch um sich dem nicht zu unterwerfen, muss man ja verstehen, was da so abgeht und wie die Fallstricke, Falltüren funktionieren.
Ja, also bestimmt, also ich glaube schon. Also wir interessieren uns auf jeden Fall, was jetzt hier im Stadtrat los ist oder auch hier in Ausschusssitzungen. Ja, klar, also das wäre total großartig. Wir sind noch also die Klimaschutz Sachsen ist ja jetzt gerade begründet, also Oktober. Sind wir gerade im Januar, haben wir den Verein gegründet. Also es ist wirklich, wir sind noch fresh dabei. Wir suchen uns jetzt quasi noch unsere politischen Inhalte haben wir gerade so jetzt gefestigt, haben unsere internen Strukturen gerade so ein bisschen geschaffen. Also es ist jetzt noch alles in so einer ganz frühen Phase. Also wir sind da noch gar nicht so bereit, das wirklich auch schon von außen zu analysieren. Also natürlich haben wir gewisse, ja, aber das, was auch die meisten anderen Leute haben, die jetzt politisch interessiert sind.
Also sind eigentlich persönliche Einblicke oder Ansichten. Was sind denn dann die nächsten Schritte? Also wohin geht es weiter mit euch in Sachsen?
Ja, das nächste, allernächste bei uns ist eigentlich hier die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da haben wir jetzt die Unterschriften soweit gesammelt, diese 300 Stück. Wie gesagt, wir unterstützen die ja, damit die jetzt antreten können. Bei denen ist ja auch, wie gesagt, Februar haben die sich gegründet. Zusammen, also wir auch. Und weil das ist ja auch gut für uns, wenn in Sachsen-Anhalt da der Name Klimaliste so ein bisschen publik wird, dass da so ein bisschen hier nach vorne kommt. Und da jetzt quasi so ein, richtig, da jetzt quasi das inhaltliche Programm jetzt festzumachen, fertig zu schreiben, da war jetzt nur so ein Vorab, was wir da erstmal hatten in Sachsen-Anhalt, dass das jetzt so raus ist, dass die Leute wissen, wofür wir eigentlich stehen, was wir eigentlich machen wollen, was wir eigentlich von der Politik erwarten oder was wir auch quasi umsetzen möchten. Genau, und dann ist halt die Bundestagswahl. Ne? Das ist auch wieder so ein Mega-Ereignis. Mhm. Und ja, da müssten wir uns auch dann, das wird schon stressig genug, also das da sich ordentlich vorzubereiten.
Ich habe da einiges zu tun, ja. Also es war jetzt noch gar nicht sicher, also als wir geschrieben hatten jetzt vor ein, zwei Wochen, da ist gemeint, dass es noch gar nicht sicher, ob er zur Bundestagswahl überhaupt antretet. So, das ist noch.
Ja, also das Problem ist, wie gesagt, wir haben noch keine Bundespartei, also das gibt's nicht. Und wir hatten uns also für ein Verfahren entschieden auf Bundesebene, also da hänge ich ja auch ein bisschen mit drin. Und das Verfahren konnte man jetzt nicht vorher abschließen, weil da waren die Landtagswahlen gewandelt. Also wir haben uns darauf geeinigt, auf das, und das ging halt nicht vorher, das konnten wir nicht vorher machen. Und die Bundespartei wird kommen, das kann ich schon so sagen. Also, ne? Und die Mehrheit unserer Mitglieder hat sich dafür ausgesprochen, also über 70% haben sich bei so einer Umfrage dafür ausgesprochen, dass wir zur Bundestagswahl antreten. Also ja, natürlich ich kann jetzt nichts fest zusagen oder fest sagen, irgendwie so eine handfeste Aussage hier tätigen, aber ich kann jetzt mal die Tendenzen so offenlegen.
Es kann immer was dazwischen kommen, ne? Es kann irgendwie, man weiß es nicht. Beziehungsweise vielleicht ist es auch was du nicht sagen darfst, ohne dann nächste Woche wieder Ärger zu kriegen. Das weiß ich nicht. eine Sache, apropos Ärger, ist natürlich so ein bisschen neuralgischer Punkt. Ich würde es jetzt auch gar nicht überbewerten, aber es ist natürlich definitiv eine Betrachtung wert, ist halt diese Sache. Jetzt nehmen wir mal an, Bundestagswahl läuft so, dass meinetwegen Rot-Grün gerade mit einem knappen Prozent irgendwie nicht die Mehrheit hat, und deswegen gibt es dann doch Schwarz-Grün, und die Prozent, 1-2%, die fehlen, die hat die Klimaliste dann quasi im Sand verlaufen lassen, weil sie mit 1-2% die Hürde nicht übersprungen hat. Und ist ja klar, dass jemand, der die Klimaliste wählt, wenn es die Klimaliste nicht gibt, nicht AfD wählt oder CDU, sondern wahrscheinlich eher die Grünen, ne? Oder links meinetwegen. Also in quasi, ihr seid, könnt auch ein Splitter von Stimmen sein, letztlich. Und unter 5%, was ja nicht so unwahrscheinlich ist bei einer erstmaligen Antreten, ne? Sind es dann verschenkte Stimmen. 5%, also bis zu 5% verschenkter Stimmen können einen sehr großen Einfluss haben. Also man kann das jetzt auch, ich habe es jetzt sehr negativ ausgedrückt, ne? Also mal die Sorge, die ja in manchen Köpfen rumschwirrt, da nehme ich mich auch gar nicht raus. Wahnsinn, aber man kann es auch anders sehen. Also wie steht ihr dazu, wie geht ihr damit um?
Deswegen, ich muss ein bisschen an hier Slavoj Žižek denken, hier, put out the knife, so, also das ist hier, ruhig hier mal die bösen Fragen stellen.
Ja, deswegen, okay, gut. Ich kann noch ein ganzes Stück härter, wenn es sein muss, so ist nicht. Also wenn es es gibt, in dem, was du sagst.
Genau, nee, also mit den Grünen ist das, also mit zum Bundestagswahlen ist das wie folgt, also so sehe ich das. Ich glaube, viele von denen, die uns wählen, sind eigentlich Leute, die die Grünen auch nicht mehr wählen. Also die sind ja, wenn du noch irgendein Vertrauen hast zu den Grünen, zu irgendwie, dass die irgendwas hinkriegen, dass sie uns vor der Klimakrise retten können, dann gibst du ihnen die Stimme, weil die sind dann dran. Die sind ja schon eine etablierte Partei, die sind schon relativ groß, die haben Ambitionen quasi die Regierung zu stellen, eine neue Regierungspartei zu werden. Du gibst denen die Stimme, weil du noch glaubst, ja okay, die könnten jetzt noch das Ruder umreißen, das wird schon gehen und ja, wenn ich bei den Grünen bleibe, dann ist das gut. Wenn man die Klimalisten wählt, sind das eigentlich Personen, also sind auch unsere Mitglieder teilweise, die einfach hart frustriert von den Grünen sind. Sind auch, oder von der Linken oder von anderen Parteien, die Piraten sowieso, DIP, also von diesen ganzen Kleinparteien. Die sind da arg frustriert und die würden wahrscheinlich, oder viele von ihnen würden einfach nicht wählen, weil die sagen, die mit denen sehe ich mich überhaupt nicht repräsentiert. Also das zum einen, also das dann. Ja, wir bieten halt ein Angebot. Also wir bieten ein Angebot für Leute. Was wären die Endkonsequenzen, wenn wir es nicht tun würden? Dann würden wir ja quasi Leute zwingen, die Grünen zu wählen. Das wäre so, das wäre doch die Argumentation. Wir würden dann sagen, nee, wir treten extra nicht an, damit ihr gezwungen seid, die Grünen zu wählen. Das ist doch, also das ist ziemlich...
Na gut, ich sag mal, aus ökologischer Sicht ist ja euer Angebot, wenn das jetzt soweit stimmt, was da drin steht, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, ne, aber so aus dem Eindruck, den ich jetzt habe, ist das ja eine gute Sache und durchaus was, da können sich auch die Grünen mal eine Scheibe abschneiden. Aber das Problem ist ja nicht euer Angebot, sondern das System, in dem ihr das anbietet, das halt mal diese Hürde hat. Ist da das, also woher kommt die Behauptung zu sagen, das sind diese und Arten von Leuten, die euch wählen würden? In Baden-Württemberg habt die Klimaliste 0,9% erreicht. Das sind schon ein paar hunderttausend, glaube ich. Die kann man nicht.
Nee, 43.000.
Okay, ja gut, von nicht. Ja. Ich bin gebürtiger Bayer, da hat man immer so ein Riesenvolk im Hinterkopf. 1% sind gleich Millionen. Naja, aber auch 43.000 kann man auch nicht alle kennen. So, also, wo ist das eine gefühlte Aussage über eure Wähler oder habt ihr da tatsächlich mal Daten erhoben?
Nee, ich wüsste nicht, also. Wie gesagt, ich stecke da auch in Baden-Württemberg, gerade in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen stecke ich da gar nicht so drin. Ich weiß, wer die Mitglieder sind. Also das weiß ich, weil mit denen habe ich ja Gespräche, mit denen führe ich auch Gespräche, auch mit den Hessen, auch mit den Leuten aus Baden-Württemberg, wo die jetzt sich ein bisschen rar gemacht haben, jetzt über die Landtagswahlen. Aber jetzt gerade mit den Hessen hatte ich ja schon öfter Gespräche und da weiß ich schon, wie die so drauf sind und warum. Die waren früher Grüne oder viele von ihnen waren Grüne und viele von ihnen waren bei der Linkspartei. Die will ich jetzt gar nicht so viel von denen sagen, aber
das sind ja Leute, das sind ja eure Mitglieder und ihr habt ja nicht den Anspruch, dass nur eure Mitglieder euch wählen, das wäre ja Quatsch. Also es geht ja tatsächlich ganz konkret darum, dass ich euch Leute wählen, die jetzt auch nicht unbedingt eure Mitglieder sind, sondern jemand, der einfach sieht, Alternativ. Also mir schmeckt das ein bisschen naiv noch, also zu sagen so, ja, ich habe die Vorstellung, das wären diese Wähler und die Vorstellungen, die wir als Menschen haben, die sind manchmal sowas von nicht der Realität entsprechend, gerade wenn es um statistische Sachen geht, da funktionieren unsere Intentionen komplett falsch oft. Ich hätte jetzt zum Beispiel eine Vorstellung, könnte ja sein, das wäre jetzt eine andere Sichtweise, könnte sein, dass die Wähler, die euch wählen, so Leute sind, von denen ich persönlich zum Beispiel sehr viele kenne, die in einer Welt ohne Klimawandel und ohne krasse rechtsextreme Strömungen halt alles so ein bisschen lala sagen würden, ey, komm, sollen die anderen wählen? Mich interessiert der ganze Scheiß da nicht, ob man jetzt irgendwie CDU-Mitte oder SPD-Mitte regiert und oh Gott, wir haben keine Kriege, kein Klima, was juckt mich nicht. So. Und jetzt kommt eine Klimakrise, die auch alten Leuten Angst macht für ihre Enkel und Kinder und unpolitischen Leuten Angst macht für ihre Kinder. Und ich glaube, dass das ein große Menge ist, die durchaus jetzt auf einmal vor der Wahl steht, zu sagen, aber wen wähle ich denn jetzt? Und dann ist es aus einer Angst getriggert, dann wählt man natürlich die krasseste Entscheidung und bei der Wahl Klimaliste oder Grüne ist die krassere Entscheidung natürlich sagen, ich wähle die Klimaliste. Also kann durchaus auch so Leute sein, die, wenn es euch nicht gäbe, halt dann die Grünen gewählt hätten. Also mir geht es nicht darum, die Grünen an die Macht zu bringen, aber mir geht es darum, die CDU loszuwerden und dieses ganze rückwärtsgewandte. Na, ich sag den Satz jetzt nicht zu Ende.
Ich glaube, wer uns wählt und wie, ne? Und wie, also es ist jetzt ein bisschen Spekulation, ich glaube, da kommen wir auch, glaube ich, nicht weiter. Ja. Weil da fehlen uns einfach die Rohdaten. Wer sind die Wähler von uns? Wer unterstützt uns quasi mit seiner Stimme? Mhm. Aber das, wie gesagt, also die Mechaniken, hast du schon richtig gesagt, diese Mechaniken sind die Mechaniken, die gerade da sind. Wir haben die 5%-Hürde, das ist halt blöd. Die würden wir auch super gerne abschaffen, das ist bei uns im Wahlprogramm auch mit drin. Den Schwachsinn da auch ein bisschen hier quasi nach unten zu korrigieren. Aber dieses, wie gesagt, das, wir stehen ja vor der Wahl. Wir können ja nur ein Angebot machen für die Leute und wir würden ihnen ja die Wahl vorenthalten, wenn wir sagen, nee, wir treten extra nicht an, damit ihr uns nicht wählen könnt. Das, ne? Das
ja, ist ein bisschen, gut. Naja, also gut, das ist jetzt ein bisschen Politikersprech. Also das ist ein Angebot nicht zu machen, heißt ja auch, dann muss ich ja auch die automatischen Maschinengewehre in der Kinderabteilung anbieten, dann habe ich das Angebot halt gemacht oder halt auch nicht oder wie auch immer. Also also es geht jetzt nicht darum, euch irgendwie in den Mund zu legen, oh Mist, ist jetzt Blödsinn, dass man uns wählt. Darum geht es nicht, sondern einfach, es ist eine dumme, vertrackte Situation, die an der 5%-Hürde liegt. So, die liegt nicht darin, wer besser oder schlechter oder sonst was ist, sondern... Ne, das ist vertrackt einfach. Und da ist halt interessant, wie.
Ja, und aber ich würde es nochmal einen anderen Punkt vielleicht zu der Thematik so ein bisschen anschneiden. Das ist das, was ich glaube, dass wir die Klimaliste gar nicht, also ich glaube, wir helfen sogar ein bisschen den Grünen durch unsere Anwesenheit, durch unsere Präsenz. Weil, also mein Empfinden oder quasi so denke ich mir das. Die Grünen versuchen ja Regierungspartei zu werden. Die versuchen ja quasi in die Mitte der Gesellschaft vorzurücken und quasi Leute auf sich zu vereinen. Sie wollen die souveränen und auch quasi moderate Kraft sein, die aber ökologisches Gewissen hat und Transformation nach vorne bringt. Und wenn, aber bis jetzt ist es ja so, dass sie die einzelne Option sind. Sie sind die einzigen, die jetzt quasi für die grüne Politik stehen und die gewählt werden können. Mit den Klimalisten gibt es ja dann so eine, ja, sagen wir mal, so eine resolutere Alternative, die dann jetzt auch sagt, naja, die Wachstumsgesellschaft oder das Wachstumsökonomie, damit müssen wir brechen, ganz, ganz knallhart. Und wir müssen hier auch Verbote aussprechen. Also das ist schon, also das stößt viele Leute vom Kopf. Also, und dann könnten eigentlich die Grünen hier in so einer moderierenden Position zwischen diesen Verrückten im Prinzip, diesen durchgeknallten Idealisten, die jetzt sagen, ja, nee, wir müssen das jetzt hier aufhalten, und den Leuten, die jetzt den Klimawandel leugnen oder gar nichts machen wollen, sitzen sie dort und können hier quasi vermitteln und sagen, ja, nee, also wir sind hier der gesunde Mittelweg. Wir sind hier quasi der gesunde Mittelweg zwischen diesen beiden Optionen. Und ich glaube, das fehlt denen gerade. Also ich glaube, so für die Wahlen, ne, sei mal dahingestellt, ob das dann noch jetzt diese Wirkung entfaltet. Aber ich glaube, dass das gerade für später, für so die nächsten Wahlen, die dann kommen, eigentlich dieser Mechanismus vielleicht greifen wird. Das ist ein ähnlicher Mechanismus wie mit der Linkspartei und der SPD. Ne? Die SPD ist ja auch dann jetzt so, ja, diesen schon konservativ in ganz vielen Augen, also von Leuten, mit denen ich rede. Und die Linken, ja, das sind die Extremen und so. Aber ich glaube, wenn es die Linken nicht geben würde, dann würde man die SPD ganz anders sehen. Und ich glaube, dieser Mechanismus, der könnte noch mal ein bisschen zum Tragen kommen.
Okay, also seid ihr quasi die Verbotspartei.
Die Verbotspartei, aber die Leute, die so resolut sagen, nein, wir müssen jetzt hier Verbote aussprechen, das tut mir leid.
Ist ja auch so ein Ding, ne? Also wie geht ihr da mit Debatten um? Also ich sage dann immer so, wenn jemand, also wenn ich habe ja auch manchmal meine Netzbedebatten und so, wo es dann darum geht, irgendwie, ja, ganzen Linksgrün versifft, die wollen ja alles verbieten, sage ich so, nee, wir wollen das Sinnvolle verbieten. Ja, verbieten ist doch scheiße, sage ich, okay, ich verbiete aber meinem Kind, deinem Kind die Fresse zu polieren. Und das verbietet sogar die Polizei, wenn die erwachsen sind. Also kein Verbot, sollen wir das jetzt so machen? Ne? Und dann wird es auf einmal, ach ja, ne? Also wir haben ja sehr viele Verbote. Wir haben das Verbot, uns an sexuell an Menschen zu vergreifen, die das nicht wollen. Und da ist sogar das Alter egal. Also wir haben das Verbot, irgendwie Rasierklingen in Joghurtbecher zu legen und die dann wieder irgendwie in die Regale zu stellen. Also es gibt wirklich genug Verbote, die alle sinnvoll sind. Und also ne, ich finde das immer so ein bisschen klassisch vorgeschobenes Ding. So, oh, Verbot, das kann man ja nicht bringen. Ja doch, man muss es in vielen Punkten bringen. Da, wo es lebensbeschützend ist, sowieso. Und da, wo es klimaschützend ist, ist es lebensschützend. Geht ihr da so mit oder sagt ihr, ist der Podcast-Typ noch mal eine Nummer radikaler als wir?
Ja, also das glaube ich jetzt nicht. Also ich finde das eigentlich ganz vernünftig, was du gesagt hast. Es gibt nicht nur sinnvolle Verbote, es gibt auch widersinnige Verbote, die jetzt irgendwie aus ganz kruden, ja fast schon solchen Stammesdenken heraus entstehen. Da zum Beispiel jetzt so hier Cannabis-Verbot von Cannabis jetzt als
als meinst du als Rauschpflanze oder als Nutzpflanze?
Eigentlich als Hausmittel, so wie Bier oder Alkohol halt auch. Dass also man das quasi entkriminalisiert. Und ja, also das ist ja ein widersinniges Verbot, wenn man jetzt Bier oder Alkohol generell ist erlaubt, aber Cannabis verboten, das kann, also mir konnte das noch niemand erklären, warum das jetzt so ist.
Na, das ist eine ganz einfache Erklärung. Die Erklärung liegt darin, dass das Drogenministerium seit Jahrzehnten und Jahrhunderten CSU besetzt ist.
Ich meinte eine sinnvolle
Erklärung. Gut.
Das ist eine Erklärung.
Nennen wir es eine Begründung, warum es so ist.
Ja,
aber es erklärt nicht den Hintergrund. Also den Hintergrund zu dem Thema erklärt vielleicht das Interview mit Thilo Jung und Marlene Mortler, war das damals zur Zeit der Europameisterschaft in Portugal. Knapp ein Jahr nachdem Portugal allen Drogenkonsum, also Missbrauch, allen Drogenmissbrauch, nicht Dealen, sondern allen Missbrauch aus der Strafmündigkeit rausgenommen hat, gesagt, das sind jetzt psychotische Sachen, da wirst du kriegst ein Therapieangebot und so weiter und so fort, da wird nicht mehr gestraft. Und immense Erfolge gemacht hat. Und da wurde Marlene Mortler, Bundesdrogenbeauftragte, damals gefragt, was sie eigentlich vom portugiesischen Modell hält, weil das ist ja gerade revolutionär weltweit. Und sie meinte, was meint sie jetzt wegen Fußball? Und ja, ne, Kompetenz auf Andi Scheuer-Niveau.
Also, wenn Drogenbeauftragte, dann sowas.
Genau. Okay. Große Kompetenzzahl mit einem noch größeren Minuszeichen davor. Aber das haben wir halt in der Politik relativ oft. Wenn ihr diejenigen seid, die beauftragt werdet, wie wollt ihr das garantieren, ist immer schwierig, aber wie wollt ihr möglichst dafür sorgen, dass ihr nicht dann auch an solchem Unwissen scheitert oder an solchen Sachen? Also schlechte Berater wie von der Leyen kann man sich halt immer teuer kaufen, dann kommt nichts bei raus.
Ja gut, aber gerade das, was bei der CDU los ist und auch was quasi, du hast ein gutes Beispiel gebracht, das mit der von der Leyen, das ist ja keine echte Inkompetenz, das ist ja teilweise... Ja, so Vetternwirtschaft. Also das ist ja wirklich, da wäscht eine Hand die andere. Das ist ja irgendwie, hat ja nichts mit der eigentlichen Überzeugung zu tun, sondern das sind ja monetäre Interessen, die dort quasi durchscheinen. Klar, jetzt bei der Drogenbeauftragten, das ist wahrscheinlich, die will sich damit auch einfach nicht beschäftigen. Das sind ja nicht dumme Leute, also hoffe ich.
Doch, teilweise schon. Also muss man einfach sagen, teilweise ja. Also diese Vorstellung, dass eine hohe Position nur von intelligenten Leuten besetzt werden soll, kann, die ist sogar wissenschaftlich ausgehebelt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber das ist so ein durchreicher Effekt, der ist wissenschaftlich in Wirtschaft und Politik recht gut erforscht, dass der Depp wird schon immer nach oben durchgereicht, der es nicht drauf hat. Und dann kommt Andi Scheuer an Ministerienposten. Und das ist nicht der Einzige.
Ja, hier, Sachsen. Hey, hier, Kretschmann.
Naja.
Unser Mann.
Netter Typ.
Er ist jetzt auch im Vorstand der Bundespartei. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Der ist wahrscheinlich hier blöd in der Ecke rumgestanden und hat gesagt, ja, hier, nee, den nehmen wir.
Ja, genau.
Also, ja, du hast recht. Also, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, das sind teilweise mentale Geisterfahrer, die jetzt da ganz nach vorne kommen. Aber ja, gut, wir können hier quasi nur unser Bestes geben, uns versuchen, frühzeitig vorzubereiten, uns auch mal mit Themen auseinandersetzen und quasi uns da eine Meinung bilden. klar, wir brauchen eigentlich viel mehr Leute, um uns da gut das Ganze aufzuteilen, weil neben hier Job und hier arbeiten und ein bisschen Privatleben, sich da jetzt noch ewig lange, jede Nacht irgendwas um die Ohren zu hauen, schwierig. Aber wir versuchen das schon quasi so engagiert und auch so mit Quellen basiert, wie wir können.
Fehler sind
das Ganze voranzutreiben. Ja,
ne? Also aber jeder kann was falsch
klar,
machen.
Also ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren aussieht. Also klar, kann sein, dass die Klimalisten dann hier die Bundesregierung, also Regierungspartei ist und dann auch quasi dick ab, aber das möchten wir eigentlich vermeiden. Und auch wir versuchen das so ein bisschen basisdemokratisch in Partei intern zu halten, dass sich halt solche verkrusteten, durchreiche Strukturen gar nicht rausbilden, sondern Leute auch ein bisschen nach vorne gepusht werden, gerade durch diese demokratischen Prozesse, die halt Ahnung haben von bestimmten Themen oder die dort quasi so eine natürliche Autorität haben in einem bestimmten Themenfeld. Also das ist ja so. Das ist, wenn du jetzt in einer Diskussion bist mit 20 Leuten und du bist der Experte, ich bin jetzt zum Beispiel Elektroingenieur für Gebäudeausrüstung und das Thema ist über, wie ist jetzt hier die Brandschutzklasse oder wie können wir Holzgebäude wirklich hier so abnehmen oder wie können wir das vereinfachen, wie können wir das Baurecht vereinfachen und ich sitze da und der Rest sind Physiker und Biologen. Ja, dann ist klar, wer jetzt da die Autorität ist, wo jetzt quasi was gesagt wird, wo die Leute ein bisschen mehr drauf achten. Aber ist ein bisschen eingefroren, okay.
Das ist nur das Bild, ich höre dich.
Ja, also wir versuchen das ein bisschen basisdemokratisch zu halten, damit sich halt solche verkrusteten Strukturen nicht halten und damit es auch in solchen Arbeitsgruppen ja so ein bisschen offen bleibt, so ohne Hierarchien.
Auch mal an Kognitionswissenschaften gedacht, die ja seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, also so quasi ein Baby der Psychologie und eigentlich auch schon die alten Griechen schon dran gemacht haben, die halt sich genau mit solchen Sachen beschäftigen, wie kann ich als Nichtwissender wohlgemerkt, also als Nicht-Experte, weil manchmal gibt es vielleicht noch ein Thema, das gerade kein Experte greifbar, verhindern, dass ich auf klassische Denkfehlermuster reinfalle, dass ich auf klassische, also du kennst vielleicht ein schönes Beispiel, kennst du das Ziegenproblem?
Nee.
Das ist ganz interessant. Du hast drei Türen, die sind alle drei verschlossen, hinter zwei Türen ist eine Ziege und hinter einer Tür ist eine Ziege, die kannst du gewinnen, hinter anderen zwei Türen ist nichts. Also ist Tür 1, 2, 3, ne? Klassisch, kennt man ja aus dem Fernsehen. Jetzt wählst du Tür 1, dann sage ich, bin der Showmaster, sag, hast Tür 1 gewählt, okay, ich mach mal Tür 3 auf, guck, da ist keine Ziege. Also könntest du jetzt nur noch hinter Tür 1, was du gewählt hast, oder Tür 2 sein. Würdest du in dem Fall zwischen nochmal wechseln deine Entscheidung oder macht es über Sinn, deine Entscheidung nochmal zu wechseln oder nicht?
Nö, keinen Sinn, die Entscheidung nochmal zu wechseln. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 50-50, war eine gute Sache, der hat noch.
Exakt falsch. Das ist tatsächlich falsch und es gibt immens solche vielen Beispiele und ich beschäftige mich relativ lang damit und deswegen versuche ich es immer in solche Gespräche reinzutragen, weil ich sehe sie in der Politik permanent passieren, denke mir, Leute, es ist erforscht, hallo. Und dann macht man solche Entscheidungen, also solche Entscheidungen, solche Entscheidungsfehler verhauen uns gerade in Europa die Corona-Politik ganz derbe. Also die ist eine Entscheidung, die Zehntausende Tote kostet letztlich. Einfach solche Denkfehler, die man mit dem Brusthund der Überzeugung, den du auch hattest gerade, den ich auch mal hatte in solchen Sachen, ganz klar, schlüssig, logisch. Nein, verteilen, es ist halt nicht so. Also es gibt logisch für den menschlichen Geist, aber der menschliche Geist ist ein kleines Ding im Vergleich zu, ne? Also mit solchen Sachen beschäftigen, dass man quasi Kraft des eigenen Verstandes, um jetzt mal Kant herzuzaubern, trotzdem möglichst sinnvolle Entscheidungen selbstprüfend in der Sinnigkeit der Entscheidung zu haben kann, weil das ist ja was uns in der Politik auch total fehlt, dass Entscheidungen nach innen auch mal geprüft werden. Nicht mit externen.
Ja, die werden ganz oft aus dem Bauch heraus gefällt. Also ja, das stimmt schon. Also das ist ganz oft so eine. Ja, aber gut, bei Mutti jetzt zum Beispiel nicht. Da die guckt ganz klar nach den Umfragewerten und dann.
Ja, gut. Sie hat eine Liste, nach der sie guckt. Ja.
Auch so ein Ding. Die ist im Prinzip so durchreiche. Also auch aber gut. Also ist auch eine Methode.
Wenn ihr sowas
aber
hörst.
Ja, viele von denen machen das so aus dem Bauch raus. Also.
Wenn du jetzt sowas hörst und hast selber den Fehler gemacht, merkst du, also mag sein, dass es auch nicht stimmt, was ich dir erzähle gerade, wer weiß, aber macht das für dich einen Eindruck, man müsste nochmal anders rangehen, zumindest, also jetzt nicht alles komplett umwerfen, das meine ich nicht, aber einfach mal anders auch so ein paar Sachen mit Bedenken, die halt sonst nicht mitgedacht werden, wenn man so ein hehres, großes Ziel hat, wie immerhin das Retter, die Retter der Klima sein zu wollen, was verdammt viel Verantwortung mit sich bringt.
Ja, klar. Also das ich glaube, auch ein Grund, warum wir so lange brauchen und warum wir so rumeiern, jetzt gerade auf der Bundesebene auch, ist gerade das, dass wir versuchen, nicht so zu werden wie die anderen Parteien. Also das versuchen wir auch, mit mehr Basisdemokratie, mit mehr Bestimmung, mit dem Konsens, also Prinzip hier systemischem Kondensieren und so. Also, und wir versuchen da auch nicht da abzurutschen, wo die anderen abgerutscht sind. So. Und klar, wenn wir jetzt mehr Zeit, also wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, wenn da ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen ist, wenn jetzt mindestens dieses Basic jetzt quasi durch ist, dann könnten wir da auch ein bisschen ansetzen und da so ein bisschen fortschrittliche Denkmuster quasi nach vorne nehmen. Aber ich weiß nicht, also ich zu bin da Stadion. Eher so gewillt, jetzt erstmal was hinzukriegen und dann uns mit diesen, sagen wir mal, fortschrittlicheren Gedankenexperimenten zu beschäftigen. Aber erstmal quasi Basisdemokratie, dass wir Leute nicht vor den Kopf stoßen und nicht hier diese erstmal die Strukturen schaffen, dass wir überhaupt jetzt quasi auch handlungsfähig sind und dass wir auch quasi so die Grundstein legen, dass wir
erstmal eine Basis schaffen, auf der ihr euch dann gut bewegen könnt. Ihr seid, also ist ja auch ein Ding, ne? Ist ja gar keine Frage. Also ihr seid jetzt gerade in der Gründung, ihr seid in Sachsen, seid ihr jetzt noch, wie hast du gesagt, noch kein Verein, noch ein Verein, ne? In Sachsen.
Ja, genau.
Zum Beispiel Sachsen-Anhalt ist jetzt gerade eine Partei, also Februar, März, ja, ein Monat, 6 Wochen alt, wa? Sowas.
Ja, also hier, warte, wann war das? Ich glaube, 26.
Das ist ja nicht mal 4 Wochen.
Februar war die, ja, aber Freitag, ja. Genau, da war die Gründung, deswegen, wir versuchen jetzt so schnell wie möglich alles zu machen und alles zu bearbeiten, aber ja. Nee, also, aber das
ist halt wir
sind uns schon gewähr, dass wir nicht in dieselben Fehler und in dieselben Muster reintapfen wollen, wie jetzt, muss man sagen, wie die Grünen. Ein bisschen da so in solche Grabenkämpfe und immer so die einen gegen die anderen und diesen ganzen parteiinternen Clinch immer so. Das wird kommen, es wird ein bisschen Knatsch geben, das wissen wir auch, aber dass wir das ziemlich als Gruppe meistern. Ja. Genau, also auf jeden Fall. Wir versuchen da so ein bisschen was anderes zu machen, aber ja, so weit sind wir noch nicht.
Ist natürlich schon auch so ein Ding, kann ich mir gut vorstellen, dass das euch recht viel schon vor die Füße geworfen werdet, was man von euch erwartet in so einer jungen Phase, jetzt von außen gesehen. Ne? Also ich meine, du hast gemeint, ich soll jetzt mal ein bisschen kritischer fragen, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen reingehakt, das war dein Wille. aber für alle, die es nur im Audio hören, hat gerade beide Daumen hochgehoben. und naja, wie sind denn da so und sonst noch so Sachen? Seid ihr schon an Punkten angekommen, wo jemand auch gesagt hat, oh Scheiße, das ist jetzt krass irgendwie, was da passiert? Also vielleicht auch die Debatten, die öffentlichen, die ja mittlerweile ultra hässlich wären, und zwar nicht nur, wenn man jetzt à la Karl Lauterbach sagt, wir brauchen einen harten Lockdown, sondern wenn man jetzt auch à la Arturas sagt, wir brauchen harte Verbotsmaßnahmen auch in Sachen Klimawandel, da wetzt aber so mancher im Ostsachsen mal ganz schnell das Messer, ne?
Ja, also ich hatte auch schon so eine Drohanrufe, also hatte ich jetzt schon.
Okay.
Eine gute Sache.
Ja, weil du wegen der Klimaliste irgendwas gemacht hast, oder?
Ja, genau. Also das war so ein bisschen, die hatten von Gott erzählt und so weiter und so fort, ein bisschen aufpassen. Und
also, das ihr müsst, schon, ihr müsst aufpassen, dass Gott nicht dafür sorgt, dass Rache an euch genommen wird, oder wie?
Naja, so nicht so in der, aber ja, doch, so in der Hinsicht, so ihr müsst schon ein bisschen mehr Acht geben, weil ich finde da eine Nummer und ich habe oder eine Telefon, ja, okay, das ist das Handy, was wir jetzt hier benutzen, toll, super, also
klar, ja.
Wir brauchen eine Nummer, ja, schön, gut, hast du jetzt nicht meine Nummer, aber hast eine Nummer,
kannst du anrufen,
aber aber ja, trotzdem, ne, also das ist das hatten wir schon, also ich persönlich jetzt. Und ich weiß, das wird kommen, aber ja, was willst du sonst machen? Also Vorsichtsmaßnahmen zur Polizei gehen, das anzeigen, sagen hier, da gab es einen Anruf, so und so, die und die Nummer war es. Und ja, also ich glaube, das ist so ein Riesenproblem, auch gerade jetzt hier für so Bürgermeister, die so relativ volksnah sind, für Volksvertreter, die nicht irgendwo weit weg sitzen. Aber ja, also
Ja, Bürgermeister einer kleinen Stadt, ne? Im tieferen Osten. Ja,
bist du schnell die Zielscheibe, gerade wenn du irgendwas Unpopuläres gemacht hast oder was hier zu irgendwelche, sagen wir mal, militanten Teile deiner Bevölkerung nicht gut finden. Und das ist ein Riesenproblem, das auf jeden Fall. Und aber trotzdem, ja, da müssen wir durch. Also wir wissen um die Gefahr, aber wir versuchen uns zu schützen, so ein bisschen. Aber ja, also
das ist ja,
und wenn es jetzt halt so böse Anfeindungen, sonst irgendwas, und ja, ihr seid voll scheiße, so, ihr zerstört, auch hier quasi so, wir stören oder wir schaden der progressiven Bewegung oder so, diese Anschuldigung, die so ein bisschen immer mitschwingt.
Okay.
Da müssen wir durch. Wir haben jetzt quasi unseren Standpunkt dazu gefunden. Wir haben das intern auch ausdiskutiert, haben das nochmal quasi für uns bewertet und haben gesagt, nee, das stimmt einfach nicht. Versuchen das ein bisschen auch in der Gruppe immer so ein bisschen mitzutragen und auch quasi im Team das Ganze zu besprechen.
Also wie ich sehe es, also weil du es nochmal angesprochen hast mit dem Schaden der Bewegung, das wäre ja also die einzigen Schaden, den ich mir jetzt vorstellen kann, wäre wirklich ein ziemlich blödsinniges Wahlergebnis. Klimaliste 4,9%. Weißt du, da würde ich sagen, oh nee, Gott ist wirklich schon sehr lange tot.
Vielleicht ein bisschen off-topic, aber wir warten, viele von uns waren eigentlich da ganz heiß drauf, sowas um ein Wahlbündnis zu schmieden, gerade um jetzt diese kleinen Splitterparteien zusammenzufügen. Um jetzt zum Beispiel ja sowas wie die Tierschutzpartei oder Bündnis Grundeinkommen oder Demokratie Direkt zum Beispiel, die sind ja in Thüringen relativ engagiert gewesen zumindest, dass man da vielleicht versucht, so diese progressiven Kleinstparteien mitzunehmen und in einer Liste zu vereinen. Und da waren die auch relativ interessiert, da waren die auch relativ, ja, muss man sagen, also es fand die schade, dass das so spät gekommen ist. Die waren da hatten die schon teilweise die Aufstellungsversammlung schon durch und sonst irgendwie. Aber ja, das wäre auch so ein Anliegen von Sachsen und Sachsen-Anhalt, dass man versucht, so ein bisschen hier das Ganze zu bündeln. Ja, da müssen wir noch intern, also das sehen gerade andere Landesverbände nicht so. Also da ist so eine interne Diskussion bei uns. Und da gibt es welche, die sind dafür, und da gibt es welche, die sind dagegen, und das wird so ein bisschen diskutiert, wie in welche Richtung wir da gehen wollen.
Ja gut, das sind natürlich relativ normale Entwicklungsprozesse erstmal, ne, die man halt so durchgeht. Aber weil du Schaden gemeint, also meintest du mit Schaden jetzt auch schon diesen Vorwurf, die Grüne die Stimme wegzunehmen, oder gibt es da noch andere Vorwürfe an euch, die euch irgendwie rangetragen werden?
Ja, unrealistisch und bla, hier Spinner, ne, das übliche.
Aber jetzt nicht aus der Klimabewegung, ne, also, oder...
Nee, das sind auch von ganz normalen Leuten, also mit denen haben wir ja auch schon öfters jetzt geredet, also gerade mit der Unterschriftenaktion, gerade auch mit solchen Ständen, die wir aufgebaut haben und mit denen geredet haben. Auch so Volksverräter und so, ist klar. Also sowas.
Das ist ja fast schon ein Ehrenzeichen im Osten, mal als Volksverräter beschimpft zu werden.
Ja, dann machst du irgendwas falsch. Also wenn es nicht so ist, dann machst du irgendwas nicht richtig.
Genau.
Genau, also das kommt schon, und da entweder nehmen wir es mit Humor oder wir diskutieren das in der Gruppe aus und werten das ein bisschen auf. Die Anschuldigungen gibt schon, aber die sind jetzt noch relativ gediegen, wahrscheinlich auch, weil viele Leute gar nicht wissen, dass es uns gibt.
Aber intern, also ich bin das erstmal auf euch gestoßen, das war im Grassi-Museum letzten Herbst, war eine Podiums, also war halt so ein Vorstand, haben sich Klimagruppen vorgestellt, und gab es am Ende eine Podiumsdiskussion, die ich moderiert hatte, und da wurde es dann an dem Punkt mit der Klimaliste ein bisschen wild. Also es gab jetzt weder eine Schlägerei noch Tote noch sonst irgendwas, aber es wurde schon auch emotional. Also das wäre jetzt irgendwie nachts um drei an der Theke, wäre es ganz schön laut geworden an der einen oder anderen Stelle. Und da ging es nämlich um die Vorstellung der Klimaliste, und entschieden hat sich halt diese Emotionalität an dieser Frage eben, es hat ja einen Schaden für die Bewegung oder einen Nutzen für die Bewegung, ne? So letztlich. Und jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt die Frage nicht mehr, die ich darauf stellen wollte.
Ja, aber das merken wir auch online. Also da gibt es mal so einen Beitrag jetzt auch in der Hallischen Post oder so, gab es jetzt einen Beitrag, und darunter direkt also so richtig haufenweise Kommentare, da steht gerade mal ein Tag online, da kommen die Meinungen aufeinander. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Leute so nicht so, ach ja, ist mir egal. Ne? Also das entweder finden die uns gut und finden total, total gut, dass man da jetzt quasi eine härtere Linie fährt, oder man findet das irgendwie als Bedrohung oder schlimm oder wie auch immer. Aber so, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ach schon.
Also ihr polarisiert halt sehr, also auch also außerhalb sowieso, ne? Klar, Klimathema polarisiert, aber jetzt, also da kann auch ich mich jetzt irgendwie, ohne irgendeiner Liste zugehörig, da kann ich mich auch mit dem Scientists for Future Wissenschaftslogo quasi hinstellen und sagen, hey, Klimawandel ein Problem, dann kommt einer, sagt, was Verräter, also bist doch dumm. Ne? Normal. Aber, also normal eigentlich nicht, aber leider ja, schon.
Es ist traurig, dass das jetzt hier
das Realität ist. Ne? Traurig, aber, ja. Aber gut, Vorkriegszeit, ne? So in etwa. Das sagen ja alle, die Vorkriegszeiten erlebt haben, dass wir gerade in der Vorkriegszeit leben. Wobei ich glaube nicht, dass ein Krieg kommt, aber die Stimmung ist schon, also was auf der Straße hast du nur das Gefühl, alle wollen einfach mal irgendwie kurz die Bazooka in die Hand nehmen, einfach irgendwas rattertat und einfach was totklatschen halt und weghaben. So, aber gut, es würde jetzt ein bisschen weg. Nee, also was ich meinte, genau, da wollte ich auch hin mit der Frage, nämlich, also seht ihr, also da hatte ich nämlich dieses Gefühl, also das innerhalb, nicht mit extern, sondern innerhalb der Klimabewegung, dass ihr da sehr polarisiert. Also dass es nicht nur Leute gibt, die sagen, naja, okay, man kann so und so sehen. Ich bin auch nicht mit allem per Du, was der Club of Rome macht. Ich denke mir auch teilweise, sagen wir Leute, habt den Knall nicht gehört, aber es ist trotzdem gut, dass es einen Club of Rome gibt. So, ne? Also da muss man jetzt nicht irgendwie anti oder gegen sein. Aber bei euch hat man halt das Gefühl, dass, also vielleicht war das auch nur ein zufälliger Ausschnitt, aber hatte ich halt das Gefühl, dass es da doch sehr heißblütig dafür oder dagegen eben auch in der Szene ist.
Ja, wie gesagt, den Eindruck habe ich auch. Also ich habe den Eindruck, das ist so ein, ich weiß jetzt nicht, wo das hinführt, ob das sich dann irgendwann legt, ob man sich da so ein bisschen in so eine Normalität quasi reinschlittert. Könnte man ja mal die Linke fragen, wie es bei denen waren, als die sich da so gegründet, also im Prinzip aufgebaut haben, wie da die Diskussion auf dem, ja sagen wir mal, sozialen Schiene der progressiven Bewegung war. Man dagegen war, dafür war oder wie auch immer. Aber ich persönlich, das ist nur meine Einschätzung, ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen und so, aber ich glaube, das wird sich ein bisschen legen, wieder ein bisschen normalisieren und sich so ein bisschen auch einpendeln in so ein Für und Wider zwischen uns und anderen politischen Organisationen. Und ich sehe da auch ein bisschen so die Chance, dass man sich da so ein bisschen auch aus einem anderen Blickwinkel den Ball hin und her spielt, dass man sagt, hier so zum Beispiel zu irgendeinem Thema jetzt den Ansatz der Grünen zum Beispiel nimmt und unseren Ansatz, der so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen härter und ein bisschen hier, ja, so nicht so...
Nennen wir es mal straight, so, ne?
Ja, so ein bisschen straight ist. Und dann spielen wir uns den Ball so ein bisschen hin und her und die anderen gucken ein bisschen zu. Also da kann man jetzt auch Themen mal ein bisschen besetzen. Da kann man jetzt auch mal Themen jetzt mal mehr in den Fokus rücken, weil sich da jetzt zwei schlechte Rapper, die sich da gegenseitig dissen und damit ein bisschen die Verkaufszahlen hochtreiben. Also das hat so ein bisschen so dieselbe Dynamik, also die ich da so ein bisschen sehen könnte.
Was mir sehr gefällt, ist auf jeden Fall, dass du immer wieder so Sachen rausbringst, wo man halt schon strategisch denkt. Und das ist, ohne strategisch denken funktioniert es halt nicht. Ne? Also als Rapper wirst du keinen großen Erfolg haben oder langfristigen, genauso in der Politik und auch in der Klimabewegung wird es nicht erfolgreich sein, wenn man nicht so ganz hier und da mal ein bisschen genau weiß, was man tut.
Oder zumindest abschätzen kann, wo es hingehen könnte.
Also genau. Und auch Mechanismus von Inhalt mal trennen kann, sagen kann, okay, das ist jetzt ein Mechanismus, den man gerade mal bedient, der sinnvoll ist und der Inhalt und einen zum Inhalt führt zum Beispiel letztlich oder sowas halt. Ne? Also das nicht irgendwie nur 200-seitige Flugblätter irgendwie den Leuten auf den Kopf schmeißen und sagen, da steht jetzt alles drin. Und dann denkt er so, ich fange gar nicht an zu lesen.
Ich habe die Wahrheit, lest das.
Ja, ne? Das ist halt... Auch immer so eine Geschichte. Zum Beispiel, was gibt es da irgendwie ein Thema, wo du sagen würdest, vielleicht du persönlich, wo du sagen würdest, das sollte mal als Spielball durch den Scheinwerfer laufen und geht immer unter?
Ja, das ist sogar ganz klar hier die Demokratisierung. Das eigentlich. Also wir sagen immer, wir haben eine Demokratie. Ich sehe das immer ein bisschen anders. Ich sehe, dass Demokratie ist ein Prozess und wir sind jetzt bei weitem nicht am Ende. Also, und der wird jetzt immer so ein bisschen überlagert zu den Katastrophen, die wir jetzt so gerade haben. Also, dass die Pandemie, Arbeitslosigkeit, das ist schlimm und das ist auch ganz, ganz akut und drängt auch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Demokratisierung ist ist auf jeden Fall ein Baustein, um uns jetzt hier so rauszuholen aus dem Ganzen. Also auch Demokratisierung des Arbeitsplatzes, so jetzt mal in die soziale und auch mal in die ökonomische Schiene gedacht, so. Mehr Genossenschaften, mehr Betriebe, die jetzt darauf basieren, dass jeder ein Teilhaber ist, gerade in solchen Genossenschaften, dass jeder auch einen demokratischen Stimmenanteil hat, das sind teilweise Erfolgsgeschichten und die sind auch Erfolgsgeschichten gegen faschistische Strömungen, also so Italien und so, die gibt es ja halt diese Region im Norden Italiens, ich vergesse die immer, also Ravenna und so, die haben eine ganz hohe Rate an Genossenschaften, über 40% aller Betriebe, und da hat die Lega null Chancen gehabt, da jetzt irgendwas zu holen. Also da war echt schwierig für die. Und weil die halt knallhart so ein bisschen auch vorgebildet sind, wie jetzt die weiteren Zusammenhänge sind, aber ein Zusammenhang ist, dass da quasi hoher Maß an Genossenschaften unterwegs ist, gerade in dieser Region. Und weiß nicht, und
ist auch schlüssig.
Das hat viele Auswirkungen auch auf andere Lebensbereiche und auf andere Bereiche der Gesellschaft.
Ja, ich finde, ich soll da gleich nochmal erwähnen, da kann ich auch nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein Interview, was er auch schon geführt hatte, nämlich mit Lorenz Gaster-Beutin von den Linken, dem klimapolitischen Sprecher, empfehlen. Da kommt nämlich das Thema Demokratisierung auch auf und da wird nämlich auch diese Brücke gemacht, die, glaube ich, in der landläufigen Demokratievorstellung irgendwie fehlt. Also, wenn man bei Leuten von Demokratie redet, das ist ein komplett auf Wählen von Politikern abgegrenztes Begriff, so, ne? Und das, was du jetzt zum Beispiel auch sagst, da geht es ja um was ganz anderes. Also, was hat das mit Politik im Bundesebene, Landesebene, auch Stadtebene zu tun, wenn ich in meinem Arbeitsplatz ein Mitbestimmungsrecht habe in einer Firma, ne? Also, dass Demokratisierung halt eben nicht bedeutet, jetzt dürfen wir alle wählen, ha, geschafft, Politiker wählen, sondern dass da halt schon auch ein ideologisches Grundverständnis dahinter steckt, wie ja beim Faschismus auch, der da letztlich auch nicht an der Politik aufhört, sondern bis in dein Haus dringt und eher zwanghaft und nicht und dort halt walten will. Und Demokratisierung heißt, dass du in deinem Haus möglichst selber walten kannst und dass dein Haus erweitert wird quasi. Auch auf deinen Arbeitsplatz zum Beispiel.
Ja, Partizipation, Austausch, Teilhabe und so weiter. Ja, auf jeden Fall, aber jetzt zum Beispiel, die normalen Betriebe sind ja meistens kleine Diktaturen.
Genau.
Und dann erkennt man sofort den Faschismus wieder als, ja, hey, das kenne ich von Arbeit.
Einziger Unterschied.
Es gibt eine klare Hierarchie, man braucht nicht denken, der Führer befiehlt, wir folgen, feine Sache. Also, ja, so ist, also und Demokratisierung ist, wie gesagt, ja, wie du schon schön gesagt hast, nämlich das hört nicht irgendwo auf, irgendwo in so einer politischen Sphäre, so abstrakt weit weg und in Berlin oder in Dresden, sondern das ist immer zu Hause, das ist dein alltägliches Leben und wie du das gestaltest, also deine Gemeinschaft, deine nächsten Nachbarn und so weiter. Und deswegen sind wir auch für sowas wie zum Beispiel solche Schaffung von Energiegenossenschaften, so ganz kleinen Verbrauchsgenossenschaften, die jetzt dann einfach sich zusammenschließen können und selber Elektroenergie erzeugen können. Und dann haben man auch so ein Netz von Leuten und nicht mehr so, dass man so eine Insel. Dann ist man auch verbunden mit anderen. Dann grenzt man sich nicht auf. Das würde auch, glaube ich, gegen sowas wie so Vereinsamung im Alter, gegen hier solche rechten Strukturen, weil man auch aus seiner Bubble mal ein bisschen rauskommt, vielleicht. Also ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und da sind wir auch eigentlich das finden wir gut und das finden wir voll unterstützenswert. Und das geht immer so ein bisschen im politischen Alltag oder in der politischen Diskussion ein bisschen unter.
Vielleicht auch, weil es natürlich Tür und Tor öffnet für populistisches Abweisen. Also wie zum Beispiel jetzt, sag solche Sätze in einer Politikrunde bei Anne Will und ich sitze jetzt als dein Gegner und sage einfach sowas, naja, also den Kommunismus, der hat doch schon mal versagt. Dann nicken ganz viele. Ne? Also das ist, man öffnet natürlich Tür und, dass das fachlich totales Bullshit ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Aber also diese Aussage, Kommunismus hat damit nichts zu tun. Aber es funktioniert natürlich als rhetorisches Schwert immens gut bei solchen Dingen.
Ja, Feindbilder sind sowieso total gut, jetzt aufzumalen, irgendwie abstrakt hinzuschmieren und zu sagen, hier, guck mal, da ist das Böse. Das geht total klasse. Also, und ja, Kommunismus ist halt ein altgedientes, fast schon traditionelles Feindbild. Hast du ja gesagt, ist total Quatsch. Aber ja, da würde ich halt dagegen fragen, definier mir mal Kommunismus. Sag mir mal, was Kommunismus ist und was sind so die Grundideen, was ist denn für dich Kommunismus? Da fragst du 10 Leute und dann sind 10 verschiedene Meinungen unterwegs. Also
na klar, wäre, im Kapitalismus. Wäre jetzt für die Debatte bei Anne Will ein taktischer Fehler, da wäre die Gegenfrage, wieso reden Sie jetzt von Kommunismus, wenn ich von Demokratie rede? Dann macht man sich das nicht zu eigen, das Wort, und die Worte prägen halt, aber gut. Das wäre jetzt vielleicht ein Teil rhetorisch. Ja. Ja, falls du mal so Anne Will musst, sag vorher Bescheid, mach mal kurz einen Kurs.
Üben wir mal vorher, ne? Also, setzen wir uns nochmal zusammen.
Genau, dann mache ich es dann nochmal richtig eisern, dann nehme ich mal die andere Rolle ein. Das kann ich nämlich auch, wenn es sein muss. Auch überzeugend. Also ich kann mir auch ein Karo-Hemd von C&A anziehen und in die Jeans stecken, wenn es anders nicht geht. Und dann glauben das die Leute.
Ja. Opferbereitschaft, finde ich gut.
Ja, natürlich. Ja. Nee. Klimaliste ist eine gute Sache wohl, oder auch nicht, wenn man sehen, weiß man nicht. Ihr werdet in Sachsen, wann ist in Sachsen, ist die nächste Wahl? Nicht mehr dieses Jahr, ne?
24, glaube ich.
Okay. Ja, stimmt, war ja jetzt erst.
Ja, 19 die,
ja. Genau. Und da wäre, aber gibt es dann in der Leipzig war ja auch erst, ist wahrscheinlich dann auch wieder.
Das ist dann auch ewig. Also, das ist ja auch im 20 oder 19 gewesen.
Ich glaube, es war sogar 20 Januar, glaube ich, sogar, ne? Jetzt. Ja, irgendwie so.
Da gab es noch keine Pandemie, ich glaube, das war 19.
Doch.
Stadtrat wurde da gewählt. Nee, da wurde der, nee, das war 19. Das
war 19. War 19 noch.
Der Bürgermeister wurde gewählt und Stadtrat wurde ja auch vor kurzem gewählt. Ich glaube, Stadtrat wäre so das nächste, was so bei uns so ansteht. Vielleicht Kommunalwahlen irgendwie vorher, aber auf jeden Fall Landtagswahlen sind 24. Das ist das Ewige.
Also jetzt erstmal diese Hürde nehmen mit gesichert stehen, dann eventuell die Hürde Bundestagswahl, je nachdem. Und dann hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Du wärst dann direkt bereit fürs Bundestagsmandat?
Na, also wir hatten uns ja jetzt nicht in Dubai mit Dubai unterhalten, das ist ein bisschen früh, ja. Also,
ja, es sind noch ein paar Monate, also so lange ist nicht mehr.
Ja, genau. Aber ja, nee, das Spitzenkandidaten finden wir so ein bisschen albern. Auf jeden Fall, ich bin einer von denen, die ganz am Anfang schon dabei waren.
Also Kandidat.
Und, ja, aber gerne würden wir eigentlich eine Frau nehmen. Also generell eine weiblich gelesene Person quasi nach, als unsere Spitzenkandidatin nehmen. Einfach nur, um auch ein bisschen so ein Statement zu setzen. So von wegen, hey, hier, wir sind nicht so ein elitärer, älterer Männerhaufen, der jetzt versuchen, jetzt mit ihrem Fachwissen zu glänzen und politisch nochmal Karriere zu machen.
Das finde ich auch nochmal interessant, würde ich nochmal kurz reinhaken, weil das finde ich so ein bisschen ein schwieriges Thema. Also jetzt erstmal, Sexismus brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Das ist eine völlig klare Sache, dass das sehr ungerecht noch alles verteilt ist und nur weil jede Frau genauso viel verdienen darf wie ein Mann, tut sie es noch nicht oder in so viel Aussichtsratsposten sitzen darf wie ein Mann, heißt es noch nicht, dass die Männer, die bis jetzt die Masse haben, die Tür auch aufmachen. Ne? Also ich glaube, völlig klar. Aber es gibt ja durchaus die berechtigte Debatte zwischen, sollte das Geschlecht entscheiden oder sollte die Kompetenz entscheiden?
Ich weiß nicht, ich find immer so ein bisschen so, das geht mir ein bisschen zu kurz. Ich finde so Betriebe, die gerade so ein bisschen größer sind, sollten die Belegschaft irgendwie abbilden. Gerade die Führungsriege sollte irgendwie die Belegschaft, die man da auch hat, irgendwie repräsentieren. Das ist ja auch ein gewisser Anteil von dem Vorstand. Neben hier den Entscheidungen, die man da treffen will, auch ein bisschen so repräsentativ für seine Belegschaft einstehen.
Ja, vor allem repräsentieren, und weil jemand, eine Frau kann sich in Frauenproblematiken ganz anders einversetzen als ein Mann in Frauenproblematiken. Und ne, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie eine, was ich die indigene Ministerin in den USA jetzt, kann sich natürlich in indigene Probleme ganz anders auch reinversetzen. Also es geht ja nicht nur um Repräsentieren, genau, sondern tatsächlich um Bezug. Also
neben der Gender-Gerechtigkeit ist ja auch noch hier Migration, quasi Homosexualität, Transsexuelle und so weiter und so fort. Also ich finde, wenn es einen Betrieb gibt, der nur von Frauen, also da wo 80% Frauenanteil ist, eigentlich von der Belegschaft, und dann sitzt da so eine schöne Riege älterer Herren, das hat schon ein bisschen was.
Nicht nur ein bisschen. Ja. Das kann auch mal statistischer Zufall sein, ne? Aber wenn man sich zum Beispiel, was war das denn, Ausschuss für ich nenne es jetzt mal in ein bisschen falscheren Worten, aber es war im Inhalt das, irgendwie Bundesausschuss für Gleichberechtigung, Gleichstellung der Frau, das waren irgendwie 20 Männer Ü60. Also, ne, da zieht es einem schon die Schuhe aus. Und natürlich auch wenn es schon um Gleichstellung geht, auch wenn es um Gleichstellung der Frau ging, okay, und nicht Gleichstellung ethnischer Minderheiten oder so. Es waren alles weiße Männer Ü60, die halt alle gar keine Ahnung haben. Und ich kenne es an mir selber, also ich weiß auch nicht, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Eigentlich erlebt, bin ein weiser Mann. So.
Ja, gut, ja. Also ja, aber genau, so ein Schwachsinn. Und das finden die auch nicht komisch. Das finden die auch so komplett normal, ja klar, ich sitze jetzt hier und bin ja auch zurecht hier und so, durch eigene Kompetenz und so, schön, schön. Dass man da jetzt einfach nur in das Schema auch gefallen ist, dass man jetzt quasi diesen Posten auch vielleicht bekommen hat, gerade nicht, weil man kompetent ist, sondern nur, weil man auch ein anderer weißer Mann ist. Also, dass man sagt, es andersrum ist, nicht, dass die Männer so unheimlich kompetent sind, sondern nein, die haben das Schablone erfüllt, der passt da gut rein in unsere Herrenrunde. Deswegen nehmen wir den. Also dass da eine interne, mentale, kulturelle Quote im Prinzip schon da ist oder so ein Ausschussverfahren, das mit Kompetenzen eigentlich nichts zu tun hat.
Okay, also vielleicht sogar so weit gehen, da kommt wieder eine Tendenz zu, dass sich die Dummen nach oben durchreichen lassen. Also wenn ich Aufsichtsrat mit vielen Männern bin und ein Posten wird frei und ich entscheide mit, dann entscheide ich mich natürlich für den nächsten Mann, der mir nicht das Wasser reichen kann. Weil das wäre ja eine Bedrohung.
Halt auch ein ganz freundlicher, mit dem hat man auch ein paar Biere zischen können und ein paar Humpen heben können und ein paar sexistische Witze machen können. Genau. Bei Frauen wäre das ja ganz schlimm, da könnte man das ja gar nicht.
Mit der kannst du ja gar nicht in die Sauna gehen, nachdem man mal 25.000 Mitarbeiter gefeuert hat. Das ist ja scheiße.
Ja, kann man gar nicht mehr in den Stripclub. Also das ist doch scheiße. Das versaut unser ganze hier Timeline, wenn da jetzt eine Frau dabei ist. Also ja, nee, genau so ist es.
Genau, und der Fehler ist natürlich dann auch die Frau, die vielleicht einen Stripclub scheiße findet. Und nicht der Mann, der... ja gut, also durchaus eher so diese Richtung gedacht, okay, da ist ein Problem, dass man jetzt auch mal vielleicht ein bisschen Kopf durch die Wand, mal ein bisschen die Wand auch mal aufbrechen muss. So als Kopf durch die Wand wird vielleicht übertrieben, aber da kann man auch mal sagen, die Kompetenz muss die Frau auch haben, aber wenn sagen wir, der Mann und der Frau gleich kompetent sind, dann wählt ihr jetzt mal die Frau, weil es einfach das Spiel umkehrt und dadurch Ausgleich schafft.
Bisschen ausbalanced und auch ein bisschen hier quasi, wie gesagt, die Repräsentation auch ein bisschen hier quasi fördert und auch einen anderen Blickpunkt vielleicht auch auf Geschehnisse wirft. Also das sind ja auch ganz oft, die sehen, also Leute mit einem anderen Background und einem anderen Hintergrund sehen Probleme anders als quasi Leute aus einer Ethnie oder einem Jahrgang oder einem Geschlecht. Dann hat man vielleicht auch mal könnte man vielleicht zu einer anderen Lösung oder zu einer besseren Lösung, wenn man jetzt da quasi ein bisschen mehr divers ist in seinem Team.
Genau. Und da bekommst du jetzt mal die Fiesheit, politischen Journalismus zu spüren. Also ich weiß nicht, was du antwortest. Vielleicht fühlt es sich gar nicht so schlecht an, aber es kann auch wehtun. Werden wir sehen. Ihr in Sachsen seid im Vorstand von der Klimaliste. Wie viele Leute?
Drei.
Wie viele Männer, wie viele Frauen?
Zwei Männer, eine Frau.
Unterrepräsentiert. Okay, statistisch schwierig bei dreien. Drunter, Ebene drunter, wie schaut es da aus? Da, wo es ein bisschen mehr Leute sind? Seid ihr mehr Männer oder Frauen?
Also ein bisschen mehr Männer. Witzigerweise in Halle ist das nicht so. Da ist mehr Frauen. Wie gesagt, das ist auch wieder Würfel.
Also, ja, gut.
Wir sind noch so klein, dass man sagt, ja, das ist Würfel. Was ich sehe, also auch auf der Bundesebene, also da gibt es auch relativ viele Frauen, also da
Was heißt relativ? Lass mal ein bisschen konkreter bleiben. Also relativ 10 sind mehr, also, Prozent sind immer noch mehr als bei der CDU oder 50? Ach,
also nee, aber also, wenn jetzt hier der Bundescall ist, da sind jetzt hier 40 Leute da, dann sind da ein Haufen Frauen. Also es ist wirklich so, ja, das sind jetzt 18 von 43. So.
Okay, also ein Haufen ist natürlich immer noch unter 50%.
Ja, also wie gesagt, ist unter 50%, das kann ich 100% bestätigen. Die meisten Sitzungen, die wir so abhalten, die sind so ein bisschen, nicht männerdominiert auf keinen Fall, aber das sind so ein bisschen mehr Männer als Frauen. Ist immer ganz, ganz gut und das wird auch nochmal erwähnt, hey, hier, voll klasse, in dem und dem Arbeitskreis, da sind eigentlich fast nur Frauen, das ist super, hey, klasse. Was wir auf jeden Fall, wo wir jetzt quasi so ein bisschen so ein Problem haben, wo ich jetzt eher so das Ding sehe, ist, dieser Migrantenanteil ist bei uns relativ gering. Also wir sind arg akademisch. Und da kommt jetzt auch ein bisschen das zum Tragen, dass Leute mit Migrationshintergrund gerade diese Chancen auch nicht so richtig haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, kulturell auch nicht trauen. Gerade Deutschland ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass Leute aus sozial schwächeren Familien gerade auch keinen akademischen Abschluss machen, da auch keine akademische Laufbahn einschlagen im Vergleich zu Frankreich jetzt zum Beispiel. Und da sehe ich da so, also ich habe jetzt Migrationshintergrund, wenn jetzt, kann ich ja sagen, ich bin Migrant mit Migrationserfahrung.
Aus welchem Land?
Aus welchem? Litauen.
Naja gut, aber das ist ein, also du hast immer noch den Vorteil, dass dir sieht man es nicht an auf der Straße. Also du wirst trotzdem genommen für einen Job. Und wird nicht so, oh, jetzt kommt genau. Er rein, jetzt schaue ich mir den an und ist aber dunkel, den lasse ich wieder gehen. Also das Problem hast du nicht.
Also die haben da ganz andere Probleme. Also Leute mit dunkler Haut, People of Color, die haben da ganz andere Probleme als ich auf jeden Fall. Ich muss nur ein paar dumme Witze über Osteuropäer über mich ergehen lassen. Hey, hier, ne, kaum gestohlen, schon in Polen.
So, zwei Autos kaufen.
Also sowas, das kommt halt immer.
Klar.
Aber du bist doch gar nicht betrunken am Wochenende. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. So, aber ne, also das aber dieses dass wir so ein bisschen kopflastig gerade sind von unserer Klientel, das Problem haben wir, sehen wir auch und versuchen auch das ein bisschen gegenzusteuern, da ein paar Leute abzuholen, auch gerade von Leuten, die jetzt weniger quasi gebildet sind oder keinen hohen akademischen Abschluss haben, da ein bisschen das in einfach da ein bisschen Bezug herstellen zu uns. Das ist halt noch. Man muss sagen, die Klimakrise ist auch ein bisschen so eine Krise für Leute, die sagen, ein bisschen privilegiert sind. Also empfinde ich immer so ein bisschen. So.
Inwiefern jetzt?
Ja. Na, also ich sag mal so, Leute, die Probleme haben, die Miete zu bezahlen, Leute, die Probleme haben mit Hartz IV, Leute, die machen sich weniger Gedanken, glaube ich, um
das Klima. Natürlich, ist normal. Also, interessanterweise gibt es ja auch zum Beispiel in ganz schlimmen Ländern, wo es mit Bürgerkrieg und schieß mich tot, gibt es kaum Depressionen und solche Sachen. Kaum, ne? Also da haben wir halt Zeit für. Und ja, es ist eine Krankheit. Also Depressionen sind je höher, je reicher die Kultur, desto höher die Depressionszahlen. Also das ist ganz spannend. Wo man vielleicht auch wieder auf den Punkt zurückkommen würde, okay, wir müssen gesellschaftlich was ändern, denn dieser Wahn, den wir hier treiben, also vor 20, also als ich ein Kind war, da hätte meine Eltern waren arm, ich bin ganz froh drum, dass ich Armut erlebt habe als Kind, weil da hat man schon was gelernt, aber mein Vater hätte Lehrer sein können, hätte meine Mutter Hausfrau gemacht, so oder umgedreht meinetwegen. Das ist heute nicht mehr, heute müssen beide arbeiten für die gleiche Wohnung und dieser ganze Stress, ne, und dieser ganze Wahn, immer, man leistet immer mehr und kriegt immer weniger zurück und hat immer mehr Ellenbogen in der Gesellschaft, immer mehr schnell, also auch die Trigger, Verkaufstrigger, immer mehr Schnelllebiges. Es soll dich nicht mehr glücklich machen, weil du es einmal kaufst und es ein Leben lang hast, wie diese schöne Lampe bei dir im Hintergrund, die man, wenn man die, glaube ich, mal aufgehangen hat, dann hängt die halt auch ein Leben lang. Ne? sondern irgendwie, nein, kauf dir jede Saison zwei, drei neue Lampen und sowas, ne? Und bloß nicht mit was verwurzeln und so weiter. Und vor allem das eigene Leben nicht, ne? Corona hat da viel reingeschwartet irgendwie in diesen Trott. Aber das macht ja was auch, das macht ja auch uns, macht uns ja psychisch auch total nieder letztlich, ne? Und jetzt kommt diese Klimakrise und wir sind eigentlich schon auf dem Zahnfleisch, wir müssen uns endlich mal um uns kümmern, gerade wie du ja erwähnst, ich würde jetzt nicht nur Migranten sagen, sondern ich würde einfach Abgehängte sagen, ob die jetzt abgehängt sind, weil man sie hier erst gar nicht richtig ankommen hat lassen oder ob es irgendwelche Deutschen sind, die halt, die Eltern saufen halt und die Mutter hat schon in der Schwangerschaft gesoffen oder sowas, ne? Also irgendwie gibt es genug mögliche Gründe, warum irgendwo Leute abgehängt werden, meistens sind es ja gesellschaftlich letztendlich und die gilt es mitzunehmen. Und da seht ihr quasi, also seht ihr das jetzt mal bei den anderen, nehmen wir mal die Grünen jetzt daher und meinetwegen gerne auch die Linke. Seht ihr, dass die das zu Genüge tun?
Ja, also ja, wie du schon gesagt hast, fand ich absolut richtig. Ne? Das ist halt das eine, dass die Leute abgehängt sind, aber das ist das vielleicht auch ihr Fehler oder was auch immer, ihre persönliche Schwäche, aber es ist auf jeden Fall unser Fehler, wenn sie dort bleiben. Also wenn sie weiterhin abgehängt bleiben, dann ist es ein gesellschaftlicher Fehler oder Versagen von uns. Das sehe ich halt so. Ja, klar, also die Linke jetzt quasi als Pendant für ihre Kernkompetenz, möchte ich quasi fast schon so sagen, hier quasi die soziale Frage aufzuwerfen und die Frage nach der Ungleichheit. Ja, also na klar, machen die das deutlich besser als die CDU und auf unserer Sicht auch deutlich besser als die SPD.
Auch das ist nicht schwer.
Ja, das ist nicht schwer. Ne? Aber kann man da jetzt mehr machen? Kann man da, also ich glaube, also natürlich kann man das anders machen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Linke hat so ein bisschen das Problem, sie ist ein bisschen konservativ, also gerade so systemkonservativ. Mhm. Also nicht wertekonservativ, sondern so systemkonservativ. Lohnarbeit und alle müssen arbeiten und die sind ein bisschen in so ein paar Fragen so richtig altbacken. Die sind da nicht, die gehen die Probleme des 20. Jahrhunderts mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts an, obwohl wir jetzt schon im 21. Jahrhundert sind. Okay. Also ist okay, ja. ist hat auch was. Ne? Wir gehen zurück zu Willy Brandt und das war das letzte laufende System, das wir so hatten hier, soziale Marktwirtschaft, New Deal und so. Das finde ich gut, das finde ich ist mindestens ein Ansatz. Hey, hier, das war das letzte stabile System, was wir so ökonomisch hatten. Da gehen wir jetzt drauf zurück und von da gucken wir weiter. Ist auf jeden Fall mal ein Lösungsansatz, aber gerade sowas wie jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, das wird bei denen, glaube ich, auch relativ heiß diskutiert. Ist nicht so eine eigene Meinung und das wäre auch zum Beispiel eine Chance. Also es gibt da durchaus Unterschiede zwischen also unserem Ansatz, so, den wir jetzt so haben.
Also bedingungsloses Grundeinkommen wäre bei euch jetzt zum Beispiel eine Forderung.
Und da also steht die gerade Partei. Auch ein bisschen um die Sicherheit zu schaffen für die Leute, dass die diese Transformation noch mitmachen. Jetzt kann man natürlich das bedingungslose Grundeinkommen auch beschissen machen. Also das ist ein bisschen... Das
kann man immer alles.
Da gibt es kein richtig oder falsch.
Ich meine, schau dir jetzt CSU an, der Söder, der macht ja auch Klimaschutz. Ziemlich beschissen.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, ja, das traue ich mich auch. Also dem Söder möchte ich mal interviewen, das wird lustig. Höflich, aber direkt.
Ja, da kannst du auch mal put out the knife.
Da kann man mal richtig, ja. Und der man kann ja charmant bleiben dabei. Also es geht ja nicht darum, jemanden irgendwie dumm anzupissen, sondern ne,
sondern ruhig den Finger in die Wunde legen, ja, genau. Also deswegen.
Und bohren, wenn dann keine gescheite Antwort kommt. Ne? Das.
Aber ja, das ist gerade das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich so ein Ding, das kannst du richtig beschissen bauen. Also das kannst du mit so einem Zwang zur Arbeit verknüpfen. Dann ist das im Prinzip Subventionierung von Ausbeutung. Klasse.
Auch nicht mehr bedingungslos.
Ja, genau, ist dann nicht bedingungslos, aber das kannst du ja so bauen. Du kriegst es bedingungslos, also da wird nicht gecheckt, ob du jetzt genug verdienst oder sonst irgendwie. Du kriegst das erstmal, aber verknüpft ist das mit so einem, hey, hier, du müsstest dann quasi die Arbeitsstellen annehmen, sobald es eine gibt. Tut mir leid, Freund. Und eine andere Sanktion. Also nicht, dass du das hier weggenommen bekommst, aber du kriegst halt andere Sanktionen, die es da so gibt.
Naja, also chinesisches System, kannst nicht mehr ins Kino gehen oder sowas.
Ja, oder dann, was auch immer. Wie hier in China, hier diese sozialen Punkte. Feine Sache.
Hey. Total gut, ja. Also, das haben die sich direkt von Black Mirror abgeguckt, ne? Direkt reinkopiert in ihr System. Zack, bumm. Gab es, glaube ich, ganz, naja, da hat es schon entwickelt, aber gab es noch eine Black Mirror-Folge, da ging das übers Handy, hast halt die Leute, ne, exakt das gleiche Ding.
Ja, genau, hast du geguckt, wer hat welchen Score und so. Ja. Der ist eigentlich ein Roter, was macht der hier? Das kann man schlimm bauen, aber natürlich sehen wir auch da die Chancen, gerade bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen, um jetzt quasi diese Sicherheit auch den Leuten zu geben und auch diesen bürokratischen Aufwand. Dann könnten die Arbeitsämter mal das machen, was der Name auch ein bisschen suggeriert, nämlich hier Arbeit vermitteln. Und nicht mehr die Leute transalieren und irgendwie zu schikanieren.
Ja, eben, es ist ja ein Arbeitsaufwand. Also da sitzt ja jemand stundenlang drin. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele tausend Milliarden Arbeitsstunden allein dadurch zusammenstanden gekommen ist, dass sich Leute hingesetzt haben und gesagt haben, wie kann man dem jetzt nochmal eine reinwürgen? Ne? Also jetzt vielleicht nicht ganz direkt so, aber es geht natürlich auf den Weg, wie kann man diese Verordnung nochmal exakt durchsetzen? Welche Verordnung trifft denn auf den jetzt zu? Da müssen wir nochmal genau schauen. Der hat mir gerade nicht gefallen. Und ne? Schaden machen an allen Ecken und Enden. Ja, also ich meine, könnte man jetzt noch lange quatschen. Es ist ja eher so, wahrscheinlich Corona-bedingt, weil man es so selten hat, irgend so eine Art Biertischgespräche oder Bierbank, wir sind noch relativ hell draußen. Ich würde jetzt trotzdem mal zum Ende kommen. Also ich habe jetzt, weiß nicht, irgendwie, naja, ist eigentlich schon alles beantwortet. Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, das wäre jetzt dir aus Sicht der Klimaliste oder meinetwegen jetzt auch deine Omi grüßen irgendwie am Ende noch ganz wichtig, wäre jetzt nochmal quasi ein freier Slot.
Freier Slot.
Ja, das ist immer das Anspruchsvollste.
Ja, also. Ja, hast du schon gesagt.
Kannst auch Omi grüßen, ist auch okay. Kannst auch Omi grüßen, ist auch okay.
Auch Omi grüßen. Nee, also, das passt schon. Also, das Grüßen brauche ich niemanden. Ich kann hier die Leute aus Sachsen-Anhalt nochmal grüßen. Hey,
genau. Genau.
Jens, ne? Ja. Und.
Jens, ne? Hier ja, meldet sich bei mir, macht ein Interview. Ich habe nämlich Jens gesagt, dass er sich mal bei mir melden soll, wenn er aus Sachsen-Anhalt ist, dann machen wir mal ein Interview.
Ja, ne? Können wir gerne machen.
Jetzt weiß das ja. Ja, sehr interessant. Dann drücken wir mal die Daumen, dass wenn er antritt zur Bundestagswahl, dass mindestens 5,1% bei rauskommen. Das wäre wunderbar.
Hoffe ich auch, hoffe ich auch. 10% mindestens.
Ja, danke dir. Genau, die Partei überflügeln einfach, dann ist man auch alleinherrschend.
Genau. Alles klar.
Ja, ciao.
Ciao.
Thank you.